I Went to Films. It's Not a Film School. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von I Went to Films, dem Audiokommentar zum Film. Wir besprechen heute Zurück in die Zukunft 2 von Robert Zemeckis aus dem Jahr 1989. Wir schauen die DVD und wie bereits den ersten Teil besprechen mit mir den Film Markus und Adrian. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Ja, vielleicht Adrian, du warst ja letztes Mal das erste Mal bei uns mit dabei und wir schauen heute den zweiten Teil. Worauf freust du dich denn heute besonders oder was gibt es vorab für dich zu diesem zweiten Teil dieser Reihe zu sagen?
Ja, also ich freue mich zuerst einmal nochmal dabei zu sein mit euch. Das hat mir ja ganz gut gefallen im ersten Teil, deswegen habe ich dann nochmal mitgemacht beim zweiten Teil. Und ich freue mich schon darauf, diesen Film, den ich wirklich sehr, sehr gerne mag. Ich habe ja die Trilogie als Kind im Fernsehen, durch Fernsehwiederholungen gesehen. Und ich mag die Trilogie unglaublich gerne, kenne sie auch sehr, sehr gut. Denn einfach nochmal zu gucken, sehr, sehr aufmerksam als Erwachsener, den zu untersuchen, zu sezieren, ist auch nochmal wirklich interessant. Und ich freue mich darauf, das mit euch natürlich zu besprechen. Und ich würde einmal gerne erklären, was ich mit dem Film verbinde. Und zwar zum einen das ganz offensichtliche Datum 21. Oktober 2015. Denn das war ja vor 8 Jahren, Drehen ist ja 2023, war das ja in den sozialen Medien überall, als das Datum sich halt sozusagen jährte, in Anführungsstrichen. Und was ich damals, ich fand das als Kind unglaublich cool, diese Szene oder diesen Teil des Films, wo die in Zukunft fliegen. Ich hatte damals unglaublich Angst, dass es dann plötzlich irgendwie datiert wirkt oder irgendwie lächerlich oder das ist einfach dann, ja, wie das ja oft ist bei Filmen, wenn die halt zuvor sagen, dass es dann völlig anders kommt oder einfach nur noch lächerlich wirkt. Ich fand das aber damals, 2015 muss man jetzt schon sagen, dann doch gar nicht so schlecht. Also es wirkte da trotzdem noch irgendwie futuristisch. Mhm. Und einige von den Erfindungen sind auch einfach nur immer noch unglaublich cool, wie diese Hoverboards oder die Schuhe, die sich dann selber schnüren, diese Nike, die da haben, selbsttrockene Kleidung. Also ich finde, das ist irgendwie immer noch unglaublich cool und das mag ich in dem Film auch total gerne.
Ja, super, vielen Dank, Adrian. Ich gebe direkt weiter zu dir, Markus. Du hast ja letztes Mal schon gesagt, ich glaube, da haben wir auch drüber gesprochen, dass es ja eigentlich nicht der Plan war, daraus eine Trilogie zu machen, oder?
Ja, genau, da werde ich dann gleich auch noch ein paar Sachen zu sagen. War auch, glaube ich, gar nicht so gewollt zuerst von den beiden Köpfen hinter dem Film, Zemeckis und Gale, aber gut, hat sich dann nun mal so ergeben, wie üblich in Hollywood, das Geld bestimmt. Aber ich würde sagen, zumal wir ja jetzt alle drei diese Trilogie After the Fact kennen, also als Trilogie kennen und nicht irgendwie Zurück in die Zukunft gesehen haben und dann Jahre später dann ein zweiter Teil und ein dritter Teil rauskamen, sondern wir ja die drei Filme als Trilogie auch kennen. Deswegen nehmen wir das, glaube ich, auch ein bisschen anders wahr, wie Leute, die vielleicht 10 Jahre älter sind als wir, die tatsächlich den ersten Teil im Kino vielleicht sogar gesehen haben.
Das stimmt, weil ich habe die ja im Fernsehen gesehen, die kamen ja dann quasi oft so an Abenden nacheinander. Ja. Und dann sah man halt diese 4 Jahre dazwischen überhaupt gar nicht. Ja.
Die man, finde ich, aber generell auch nicht so sieht. Noch ein kurzer Ding zu dem Film an sich. Ich finde ja immer, oder ich habe den Film eigentlich immer abgespeichert, so, ja, das ist der, wo sie in die Zukunft fliegen. Und dann gucke ich den alle paar Jahre und dann stelle ich fest, ach nee, halt, die tun das zwar auch, aber dann kommen sie ja wieder zurück ins Jahr 85, in ein verändertes 85 und dann fliegen sie ja nochmal zurück ins Jahr 1955. Also der Film ist ja, das ist halt nicht nur der, also der hat die größte Bandbreite verglichen jetzt mit dem ersten und dem dritten, die ja relativ klar umrissen in 1955 beziehungsweise 1885 spielen. Und der Film, der spielt ja wirklich nur zu einem Teil in 2015 und dann in einem alternativen 1985 und dann ja nochmal eine ganze Ecke in 1955. Da finde ich, also da bin ich jedes Mal selber von überrascht, wenn ich den Film sehe und merke, ach nee, halt, da war ja was.
Ja, vor allem, weil der Teil, der also 15 spielt, ja eigentlich auch recht kurz, das merken wir auch gleich nochmal, Und das ist eigentlich der, den alle so in Erinnerung haben. Das ist schon interessant, auch jedes Mal überraschend, finde ich, wenn man den nochmal wieder sieht.
Ja, also wir haben gleich ganz viel Zeit, über den Film zu reden. Ich würde noch ganz zu Beginn einen kurzen Hinweis geben. I Went to Films ist eine Produktion von Martin Bornemeyer. Besucht meine Webseite martinbornemeyer.de. Das ist die beste Adresse für Netzkultur in Westfalen. Und als Unterstützer bei Steady könnt ihr exklusive Inhalte von I Went to Films freischalten. Der Link dazu in der Podcast-Beschreibung und auf iwenttofilms.de. Vielen Dank für euren Beitrag. Ja, und wenn ihr mögt und nicht noch vorab was zu sagen ist, könnten wir eigentlich auch fast starten.
Ah, ich würde gern noch was ganz kurz zum Ende des ersten Teils und Anfang des zweiten Teils sagen. Ja. Weil das gleich doch sehr, sehr schnell Schlag auf Schlag geht. Also ich würde erstmal allen Zuhörern empfehlen, wenn ihr den zur Hand habt, einfach das Ende des ersten Teils nochmal zu sehen, bevor man mit dem zweiten Teil anfängt, weil die nehme ich dann gleich mal den Anfang zu gucken, die letzte Szene des ersten Films nochmal neu spielen. Warum nochmal neu spielen? Und zwar, weil Jennifer umbesetzt wurde. Mhm. Im ersten Teil war das ja Claudia Wells. Im zweiten Teil wird sie von Elizabeth Shue gespielt. Und da wollte ich noch mal eins erwähnen, was wir am Ende der letzten Folge nicht gesagt haben. Und zwar fand ich, dass Claudia Wells einfach Jennifer viel zu ruhig spielt. Also ich stelle mir das mal gerade vor, es kommt halt dieser Doktor in dem DeLorean angefahren mit seinem verrückten Umhang, fährt da den Müll um.
Durchsichtigen Krawatte.
Genau, durch die Krawatte, sucht er irgendwas aus dem Müll, packt diesen Fusion-Generator und dann fährt sie irgendwie ganz ruhig, steigt ins Auto ein und fliegt dann in die Zukunft. Und ich finde, da merkt man das eigentlich am meisten. Der Unterschied zwischen dem Ende des ersten und Anfang des zweiten Teils ist einfach, Claudia Wells da mega ruhig ist und das irgendwie so hinnimmt. Und das fand ich irgendwie unrealistisch. Und da, finde ich, ist Elizabeth Shue in gewisser Weise ein Glücksfall, dass sie umgesetzt wurde, weil ich finde irgendwie ihre Mimik, ihre Gestik, sie ist da viel schockierter, überraschender, zögert auch so ein bisschen, das wirkt dann einfach viel realistischer irgendwie in dem Fall. Also ich fand das, ich sag's dir ganz vorab, weil das dann gleich ganz, ganz schnell geht, das ist auch nicht ganz lang, nicht wirklich, das ist auch sehr kurz, die Szene. Und das fand ich auch sehr interessant, das nochmal jetzt zu sagen. Also, man muss wirklich die beiden Szenen nacheinander gucken, weil sonst merkt man es nicht. Und es war wohl auch so, dass einfach viele Kinobesucher gar nicht gemerkt haben, dass Jennifer umbesetzt wurde, weil jetzt eben auch 4 Jahre zwischen beiden.
Also das ist wirklich gut, dass du das nochmal erwähnst, Adrian, weil ich muss sagen, auch in der Vorbereitung, als ich es nochmal geguckt habe, habe ich immer so gedacht, so, ach, das ist ja irgendwie billig, dass sie einfach sozusagen den letzten Teil nochmal vor den neuen Film kopiert haben. Weil es wirklich einfach so 1:1 so aussieht, ne?
Ja, wir kommen gleich drauf zu sprechen. Es ist nicht ganz 1:1, aber es ist doch sehr, sehr nah dran. Also, dass man es als Kinobesucher dann schon so hinnehmen würde.
Ja. Ja. Also, sie konnten es ja nicht nehmen, den alten Teil, ne? Das ging ja nun mal nicht durch die Umbesetzung.
Genau, ja, genau. Und vielleicht nochmal ein Detail, bevor wir einfach zu gucken. Der Film wurde ja 1989 gedreht, also 4 Jahre quasi nach dem ersten, der ja 85 rauskam.
Ja. Gut. Okay. Wir schauen die DVD. Ich denke wieder auf Deutsch.
Mhm. Ja.
Und wir haben eine Laufzeit von 1:43:36, sind bei 0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden. Wir zählen wieder runter und auf Play drücken wir die Play-Taste. 3, 2, 1, Play. Ja, und wieder das Universal-Logo. Und Adrian, du hattest ja im Vorgespräch auch gesagt, du hast noch immer extra dann die letzte Szene vom ersten Teil und dann den Anfang von diesem Teil nochmal hintereinander geguckt.
Genau.
Hast du das auf Deutsch auch geguckt?
Ja.
Ist dir dann ist dir noch was aufgefallen?
Nee.
Okay.
Ist ja was sehen müssen.
Weil, man hat nämlich in der Synchro auch den Sprecher vom Doc austauschen müssen, weil Ernst Jacobi dann die Rolle nicht mehr übernehmen wollte, weil ihm die zu anstrengend war. Und dann hat man ihn durch Lutz Mackenzie ersetzt.
Okay. Ja. So, jetzt sehen wir natürlich Elizabeth Shue zum ersten Mal.
Die, glaube ich, eine deutlich erfahrenere Schauspielerin war zu dem Zeitpunkt als Claudia Wells 4 Jahre vorher. Hm. Was vielleicht auch mit ein Grund für deine Beobachtung ist.
Und es passt natürlich jetzt also hier auch sehr gut rein, weil Marty so überrascht über sie ist, ne?
Ja.
Und so.
Ich finde aber auch, dass Michael J. Fox irgendwie älter aussieht in den 4 Jahren.
Ja, gut.
So, und das ist jetzt die Szene, wo ich meinte, wo er halt mit diesem verrückten Umhang ankommt, ja. Und jetzt mal genau auf das Gesicht von Elizabeth Shue achten. Es ist dann, man merkt dann schon irgendwie, dass sie sehr erstaunt ist und das ganz genau mal mustert, was da eigentlich los ist.
Ja.
Aber es ist auch irgendwie schön, dass sich die Maschine weiterentwickelt hat, ne? Also jetzt.
Ja, Biomasse, ne?
Die ja,
auch sehr
genau.
Fortschrittlich.
Ja, sehr fortschrittlich.
Und ich habe übrigens auch mal ein Interview mit Lutz Mackenzie gehört, wo er erzählt hat, wie das dann gekommen ist mit der Unbesetzung. Also, ne? Ernst Jacobi stand nicht zur Verfügung, weil er die Rolle zu anstrengend fand. Und dann ist er halt durch irgendeins der Berliner Synchronstudios gelaufen. Und dann kam der Regisseur raus, hat gesagt, du, komm mal rein hier. Und dann sollte er ein paar Sätze einsprechen für den Doc und dann, ja, du bist es.
So, also jetzt gleich sieht man eine Szene, die nicht im ersten Teil war. Ja. Und zwar, diese Szene war nicht im ersten Teil, wo Biff rauskommt.
Mhm.
Was? Und er wirkt ja irgendwie sehr niedlich in diesem alternativen 1985.
Mhm.
Und sieht jetzt den DeLorean hochfliegen.
Ja. Das, gut, die war natürlich nicht drin, weil man das Drehbuch noch nicht hatte, weil man noch nicht wusste, dass das wichtig werden würde, dass Biff das sieht.
Genau. Und jetzt, finde ich, kippt dieser Charakter so auf einmal. Von so ganz niedlich und unterworfen so in, was ist da los, was kann ich da irgendwie...
Gut, der kippt ja noch in ganz andere Richtungen, also...
Ja, klar. Ja. Aber das war nicht... Aber er wirkte eben am Ende des ersten Teils so völlig harmlos und niedlich und, ne?
Ja, und selbst im 1955 war er ja nur ein Schulhofschläger.
Ne? Ja.
Und nicht.
Ja, aber auch ein potenzieller Vergewaltiger, das darf man nicht vergessen.
Ja, gut, das stimmt, also auch das kommt ja dann, 85, ja, stimmt wohl, aber.
Genau, ja.
Ist das, habe ich das richtig in Erinnerung, dass wir jetzt bei diesem Teil 2 die Musik schon unter dem Titellogo hatten und im ersten noch nicht?
Das kann sein, ja.
Ich glaube, es war nämlich doch etwas anders. Mhm. Das war ein bisschen, sag ich mal, schlichter so, ne?
Ja. Ja, wir haben ja jetzt diesen Flug durch die Wolken.
Mhm. Sehr schön eigentlich auch. Wir können mal gerade sagen, Michael J. Fox, ein kleines Detail, Easter Egg. Sein zweiter Vorname ist nicht Jay, also Julian oder irgendwas, nein, sondern Andrew. Er wollte aber eben nicht Andy genannt worden und hat sich dann einfach Jay ausgesucht als zweiten Vornamen.
Okay.
In Anspielung auf einen anderen Schauspieler, und zwar Michael J. Pollard, der in Bonnie und Clyde mitgespielt hat.
Okay. Mhm. Ich dachte, das wäre wieder so ein Ding von wegen, dass es schon einen anderen Michael A. Fox in der Gewerkschaft gab. Das ist ja.
Nee, es gab einen anderen Michael Fox, aber keinen Michael J. Fox.
So, jetzt sind wir
in der Zukunft.
Am 21. Oktober 2015.
Genau.
Und ich meine auch tatsächlich, diese Wiederaufführung, von der ich letztes Mal erzählt habe, die war auch, glaube ich, tatsächlich am 21. Oktober.
Ah, cool. Ja.
Oh, also bietet sich ja an, ne?
Ja. Deswegen war es, glaube ich, auch ein Werktag, weil normalerweise hätte man sowas nicht auf den Werktag gelegt, glaube ich. Aber.
Ich finde, die Verkehrsszene wirkt ein bisschen wie aus Blade Runner oder das vierte Element.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe auch an Blade Runner
irgendwo
gedacht.
Irgendwo gibt es auch ein Blade Runner-Auto wohl in 2015 zu sehen.
Ja, und jetzt findet das Jennifer total toll mit der Hochzeit, den Kleiden allen. Und.
Ja, und jetzt wird sie.
Da ist der Doktor doch zu viel irgendwie.
Ja.
Und dann muss sie kurz ausschalten. Und ich finde, auch das nimmt Marty irgendwie doch zu gelassen hin, oder? Also,
ja, gut,
das Ganze doch so ein bisschen fragwürdig.
Naja, gut, ich meine, er kommt gerade nach einer Woche aus dem Jahr 55. Er hat gerade quasi seine Eltern wieder miteinander verkuppelt und verhindert, dass seine Mutter mit ihm pennt. Hat seine Mutter vor einer Vergewaltigung gerettet in der Vergangenheit. Und jetzt kommt gerade der Doc an und erzählt ihm was über seine Kinder in der Zukunft.
nimmt man irgendwie alles hin. Naja, da stand übrigens eben auf dem Hill Valley-Schild Please fly carefully und Ejection seats save lives. Das ist auf dem Schild von Hill Valley.
Übrigens, das To Be Continued aus dem ersten Teil, das hat man ja erst für die VHS-Version dran geklatscht. Und als Michael J. Fox das gesehen hat, hat er sofort seinen Agenten angerufen, um dafür zu sorgen, dass er auf jeden Fall in der Fortsetzung dabei ist.
Mhm. Weil das ursprünglich gar nicht so klar war. Übrigens, links steht da auch ein Fusion Industries Generator
Bild.
Mhm. Wahrscheinlich, weil der auch das Gebäude dann mit Energie versorgt. Das finde ich wirklich ein tolles kleines Detail.
Ja, und
warum war das eigentlich noch nicht
auf super finde, was ich auch gerade, der hier jetzt, dieser Müllhaufen, was wir hier sehen.
Aus CDs, ja.
Ja, nicht nur CDs, vor allen Dingen, das sind diese Bildplatten.
Diese sind das Laserdiscs?
Nee, das sind noch nicht Laserplatten.
Nochmal was davor.
Das ist nochmal was anderes. Ja, genau, das ist nochmal was davor. Und das sind so eine Art Videoschallplatten, die hatten auch eine mechanische Abtastung. Und die wurden bereits 1970 vorgestellt und waren dann aber danach, also ich glaube erst Mitte der 70er oder was, mal kurz, nur für 2 Jahre am Markt. Es gab, glaube ich, in Deutschland auch nur einen einzigen Abspieler. Mhm. Und es war aber auch zu teuer und es passte nur 10 Minuten Bild und Ton drauf. Also, also quasi eine Videoschallplatte. Und es ist interessant, dass die hier jetzt schon wieder auch auf dem Müll gelandet sind. Ja. Also man hatte sich wahrscheinlich mehr von denen erhofft.
Ja. kurz nur zur Info, das Ding, was wir gerade gesehen haben mit der Verjüngungskur für den Doc, das hat man bewusst reingeschrieben, damit man Christopher Lloyd nicht für jede Szene das Alters-Make-up geben musste.
Ich finde aber, dass er irgendwie auch nicht so viel jünger aussieht. Vielleicht ist auch der Gag dabei, dass die Verjüngungsklinge nicht so richtig funktioniert oder ich weiß es nicht.
Ich hatte auch gedacht, das ist einfach nur ein Gag.
Nee, das haben sie halt.
Es sieht cool aus.
Sie haben es halt absichtlich gemacht, damit sie Zeit und Geld gespart haben.
Also die finde ich immer noch richtig cool, diese Powerlaschen, also die stirnenden Schuhe, die hätte ich auch gerne.
Hat Nike nicht sogar versucht, da in dem Zusammenhang was zu machen auf 2015, aber das hat nicht funktioniert?
Ja, kann sein. Also
zumindest als Werbegag oder so haben die, glaube ich, sowas irgendwie versucht. Ja, das mit den Hosentaschen ist irgendwie ein Trend, den ich verpasst habe damals scheinbar.
Ja, ich auch.
Bei der Wiederaufführung war übrigens auch so ein Typ, der hatte genau diese Jacke und das Käppi an.
Ach, cool.
Ja, warum nehmen die Jennifer aus dem Auto raus? Das ist ja auch nicht wirklich logisch. Das wäre doch viel sicherer, sie im Auto zu lassen.
Ja, gut.
Und es wird ja nachher auch zu einem Problem.
Ja, das stimmt tatsächlich. Also generell macht es eigentlich schön, überhaupt keinen Sinn, sie mitzunehmen. Ne?
Ja, hier sind 50 Euro für eine Pepsi. Also bald sind wir ja wahrscheinlich auch dabei mit der Inflation. Ne? Haben sie ja auch gut vorhergesehen.
Ja, wenn das so weitergeht. Also ich glaube, also Bob Gale hat auch selber gesagt, wenn sie damals schon gewusst hätten, dass sie wirklich eine Fortsetzung machen, dann hätten sie Jennifer auch nicht mit ins Auto gepackt damals.
Ja, das ist ein Problem und dass der Hund auch nicht im Auto ist. Deswegen muss es nachher erklärt werden, warum der Hund nicht da ist. Das wird nachher
Ja,
das sind eben die beiden Probleme, die halt hatten.
Was hier, wo die erste Zeitung reingehalten wird, ist natürlich auch spannend, dass auch gerade dieser Film ganz viel mit Zeitungen arbeitet. Mhm. Also sozusagen das Transportmedium, wo man Zeit auch ausmachen kann. Ja. Eigentlich auch schöner, als wenn das irgendwie alles immer nur digital ist.
Ja, vor allen Dingen, dadurch erkennst du ja viel besser, dass sich die Vergangenheit geändert hat, wenn sich dieses gedruckte Papier verändert, im Gegensatz zum Screen.
Ja. Sag mal, trägt der Doc eigentlich eine Krawatte?
Ja, so eine durchsichtige.
So eine durchsichtige, so eine Plastik, ja.
Irre, ja.
Aber wir sind uns schon alle einig, dass es Quatsch ist, dafür in die Zukunft zu reisen, anstatt dass er Marty einfach sagt, er soll in 30 Jahren seinem Sohn gefälligst Hausarrest geben.
Ja.
An welchem Datum?
Sag einfach nur nein, ist übrigens einfach, eine Anspielung an dieser Anti-Peer-Pressure-Kampagnen in den 80ern. Ne?
Genau, die ist auf Englisch Just Say No. Und es war halt eine, also gegen Gruppenzwang, ja.
So, jetzt sehen wir das.
Jetzt kann er endlich in die Zukunft gehen, das wollte er die ganze Zeit ja schon. Und wir als Zuschauer im Prinzip auch.
Zemeckis übrigens überhaupt nicht, weil er der Ansicht war, dass das immer schlecht gezeigt wird und meistens sehr schlecht sich halt hält.
Ja. Ja. Hier ist übrigens jetzt No Landing drauf statt No Parking. Mhm. Ja gut, aber stellt euch mal vor, wir würden jetzt einen Film über in 30 Jahren drehen, also 2053. Also ich könnte mir das immer noch vorstellen für 2053 irgendwie.
Ja, ja.
Es wirkt immer noch
vorstellbar. Ja, es ist eine sehr, sehr angepasste. Also ich glaube ja noch immer nicht, dass wir großartig fliegende Fahrzeuge haben werden in 30 Jahren nicht. Ja,
das glaube ich allerdings
auch. Ich glaube, das ist durch die Kiste.
Ja. Aber alles
andere. Ansonsten kann man natürlich über vieles reden. Ja. So, Jaws 19. Und da kann ich kurz einmal erwähnen, also der Weiße Hai Teil 19. Ich habe ja erzählt, dass zwischen dem ersten und dem zweiten Teil bei dieser Wiederaufführung sie einen Fake-Trailer für Jaws 19 gehabt haben. Mhm. Und da haben sie nochmal alle Teile vorgestellt in diesem Trailer. Also der Weiße Hai hat dafür gesorgt, dass du Angst hattest, ins Wasser zu gehen. Der Weiße Hai Teil 2 hat dir Angst gemacht, nochmal ins Wasser zu gehen. Der Weiße Hai Teil 3 war eine neue Dimension des Terrors, war nämlich in 3D. Der Weiße Hai Teil 4 war it was personal. Das sind die Filme, die es auch wirklich gab. Ne? Mhm. Dann ab jetzt kommen die Gags. Jaws 5 was just business. Jaws 6 war pures Vergnügen. Jaws 7 war Cyber Jaws. Jaws 8 war Robo Jaws. Jaws 9 hatte Chief Brodys Enkel, der ein super Team von Haijägern zusammensucht. Jaws 10 war Man vs. Shark vs. All the Terrors of the Deep.
Ja.
Jaws 11 war in Outer Space. Jaws 12 war das Prequel. Jaws 13 war das Sequel zum Prequel. Jaws 14, da startet der Hai eine Familie. Jaws 15 kämpft der Hai gegen einen russischen Hai namens Ivan Tscharkowski. Ist natürlich eine Anspielung an Rocky 4. Jaws 16, Jaws took a bite out of the Big Apple. Jaws 17 ist 50 Scales of Grey. Jaws 18 war das Mindblowing Reboot und Jaws 19, die Ozeane verschwinden und um ihre Heimat zu retten, müssen die Haie angreifen. Diesmal ist es wirklich persönlich.
Ja, und das war eine Anspielung auf diese Fortsetzungstrend, den es damals auch schon gab und heute auch immer noch gibt. Das hat mir irgendwie auch gewisserweise richtig vorgestellt.
Ja, vor allen Dingen auch diese Fortsetzung. Wir haben ja wirklich sowas wie Jason Goes to Space und sowas gehabt.
Ja.
Ne? Also das ist ja tatsächlich nicht weit weg.
Ja.
Und interessant, eine der Pepsi-Geschmacksrichtungen ist Pepsi Max.
Ja.
Die gab es damals nur. Nee, die gab es. Moment,
die gab es damals noch nicht.
1993 in Europa.
Genau.
Und ist erst in den USA nochmal später erschienen.
Genau. Ja. Witzigerweise läuft da ja Michael Jackson. Und das Verrückte ist ja, dass es 2015 in der Wirklichkeit Michael Jackson, dass der ja da schon tot war. Und das hätte man damals ja nicht wissen können, 89. Ja.
Vor allen Dingen, glaube ich, auch heutzutage, obwohl war das schon, war da Finding Leaving Neverland schon? Ich sag mal so, ich glaube nicht, dass man da noch lustige Gags, lustige Filmchen mit Michael Jackson in einem Café zeigen würde, angesichts dessen, was man doch inzwischen alles über ihn weiß.
Also Biff wäre übrigens 78 Jahre alt, denn er war ja 1955 18.
Ja.
Ja.
Und wir sehen, er muss immer noch Autos einwachsen.
Genau. Also Griff, sein Enkel, macht hier immer diese ganz verrückten Robotergeräusche, wenn er sich bewegt. Hm. Wo man sich ja auch fragen kann, ist er ein Cyborg? Sind das die Implantate? Es ist schon sehr verrückt.
Ja. Ja, auf den Fernsehern im 80er Café sieht man übrigens auch Szenen aus Familienbande und Taxi, wo Christopher Lloyd dann mitgespielt hat.
Aus Familienbande, ja, Michael J. Fox und Taxi.
Genau.
Und Lloyd, genau.
Und es gibt scheinbar immer noch so Spielautomaten.
So, und jetzt sehen wir Elijah Wood gleich in seinem
Kino-Debüt. Ja. Auch sehr lustig. Vor allen Dingen, man erkennt ihn auch eigentlich ziemlich gut, muss man sagen.
Ja. Ist der Junge in dem
groß verändert.
In dem roten Hemd.
Genau. So, da haben wir natürlich schon das Foreshadowing für Teil 3.
Im Hintergrund dann sein Sohn. Witzigerweise hat er nämlich die Ärmel dann zu lang, was dann auch schon wieder cool ist, wahrscheinlich 2015.
Meinst du? Ich habe eher das Gefühl, er soll so lappenhaft wie möglich gezeigt werden.
Ach so. Dass Jacke ausgeleiert ist.
Ja, dass das halt nicht checkt, wie er die Ärmel richtig zusammenziehen lässt, weil das geht ja auch automatisch.
Oder es ist defekt, die eine Seite.
Ja, oder das kann natürlich auch sein. Schön natürlich auch diese ganzen Umschnitte mit den doppelten Figuren im Raum und so. Also mit den doppelten Schauspielern, die unterschiedliche Figuren spielen im Raum.
Genau, das wird ja
oft, auch mal sagen.
Das wird ja oft eingesetzt in diesem Film, auch wenn die nachher in die Vergangenheit reisen. Ja.
Ja. Und es sieht halt wirklich nie wie ein Trick aus, muss man ja mal echt sagen. Also das ist wirklich auch.
Das war übrigens der erste Film, der diesen Effekt eingesetzt hat, den man Vista-Glide nennt, dass man Schauspieler mit sich selbst sozusagen spielen können. Und da wird quasi das Bild in Drittel geteilt.
Ja. Was man an der Szene natürlich auch mal kurz erwähnen kann, ist, was der Film natürlich auch sehr gut vorausgesagt hat, ist das 80er-Revival in den 2010er Jahren.
Ja, auf jeden Fall.
Was natürlich sicherlich auch davon beeinflusst war, dass die 80er ein veritables 50er-Revival hatten. Haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Wo der erste Teil ja selbst drauf einzahlt. Und ja. Das ist, finde ich, ganz interessant, diese 30-Jahres-Schiene, die ja wirklich auch in der Realität immer herkommt. Und was mir gerade auffällt, dass Griffs Gang ist auf jeden Fall etwas diverser als die von Biff noch.
Stimmt, es gibt ein Mädchen und es gibt jemanden, der
ein bisschen dunklere Haut hat. POC, ja.
Ja, genau. So, Feige Sau heißt ja auf Englisch Chicken. Wenn jemand quasi einen Feigling nennt. Und das ist ein Charakterzug, den Marty im ersten Teil noch nicht hat. Das haben die halt dann neu hinzugefügt.
Und was ich auch schön finde in der Synchro, dass sie auch dann tatsächlich das Hähnchengegacker, was die anderen machen, dann durch Grunzlaute ersetzt haben. Also die haben da auch mit aufgepasst.
Ja. Also Feige Sau, ja. So, jetzt sind wir aus dem Café der 80er raus. Und ähnlich im ersten Teil erfindet er jetzt das Hoverboard.
Hoverboard. Das Hoverboard. Universal den Deal mit Mattel gemacht, dann haben sie es halt von Mattel gemacht. Und ja, es gab dann zwischendurch immer wieder die Gerüchte nach den während der Dreharbeiten, dass Michael J. Fox das Skateboardfahren verlernt hätte während des Drehs dieser Szenen, weil ihm das schwieriger gefallen sei. Aber eigentlich passiert das nicht passiert so Motorik-Sachen verlernst du nicht in der Form. Und also Michael J. Fox geht inzwischen davon aus, dass das wohl schon erstes Symptom dann seiner Parkinson-Erkrankung war.
Ja, und zwar war er im ersten Teil 23, in diesem Teil ist er 27 beim Film und er hatte die offizielle Diagnose mit 30. Also es kam halt 3 Jahre später. Noch ein kurzes Detail zu dem Hoverboard von Mattel. Und zwar hatte Universal vom zweiten Teil so eine Making-of-Dokumentation rausgebracht im Fernsehen. Und da hatte so Robert Zemeckis in einem Interview erzählt, ja, Mattel hat uns so einen Prototypen gegeben von einem Hoverboard, das kommt dann bald raus. Und es sieht auch wirklich einfach so echt aus irgendwie im Film. Und
ja, dann
haben sich damals ganz, ganz viele Kinder erst zu Weihnachten gewünscht, weil sie einfach echt dachten, dass es dann bald rauskommt.
Also, man muss auch sagen, das sieht ja auch wirklich gut aus.
Ja, also, das ist wirklich gut gemacht.
Und man muss ja auch sagen, neben dem Fluxkompensator ist ja auch das Hoverboard so ein großes Ding, was allen ein Begriff ist, ne?
Das Killerboard kommt jetzt. Da sollte übrigens ursprünglich nicht Pitbull draufstehen auf dem Kasten, sondern Mad Dog, um halt auch nochmal den dritten Teil ein bisschen anzuteasen. Weiß gar nicht, warum sie sich dann entschieden haben, das zu ändern. Wie findet ihr es eigentlich, dass Hill Valley sich jetzt da so einen schönen Keukarpfenteich oder was das sein soll, mitten in den Marktplatz geknallt jetzt hat?
Gleich einen Unfall. Und zwar das Mädchen knallt dagegen diesen
Fall. Ja, stimmt.
Das war ein echter Unfall. Sich bei verletzt, genau. Ja, nochmal kurz zu dem Teich. Ich finde, da haben die auch einen Trend vorhergesagt. Und zwar ist es ja so, dass Innenstädte in den 80ern, alle wollten ja irgendwie aus der Innenstadt raus und in Vororten ziehen. Und jetzt ist man ja aktuell wieder dabei, dass man die Innenstädte verschönert, Parks baut und so. Von daher haben die den Trend irgendwie auch richtig vorhergesehen, oder? Dass man die Innenstädte verschönert, lebhafter macht, da Bäume pflanzt, Parks, also finde ich dann irgendwie auch...
Seen auch zur natürlichen Kühlung, ne?
Ja.
Stimmt, ja, eigentlich so dem Klimawandel so schon angepasst, genau. Ne?
Was ist das eigentlich für ein Satz? Ist das eigentlich ein Hut, den sie da hat? Oder sollte das irgendwie so eine Art Mini-CD-Player sein? Tragbarer CD-Player.
Ja, komisch, ja.
Ja, und das ist natürlich jetzt ein wichtiger Moment, wo er dann die Idee kriegt, dann gleich für den für den Sporteimer nach.
Wie lustig ist natürlich, dass er das niemals machen kann, sondern immer nur die anderen, der Sporteimer nach.
Genau. Ich wollte gerade sagen, wir haben es vorhin nicht gesagt, aber in diesem Antiquitätenladen stand genau die Videokamera, die er 1985 eingesetzt hat, um den Doc zu filmen.
Super.
Und da hat man ja schon so einen Moment, wo man denkt, ach, alles, was man jetzt aktuell benutzt, wird dann irgendwann auch in so einem Antiquitätenladen vielleicht landen.
Ich will das denkbar, dann, wobei ich mich ja frage, wie klein ist das Buch eigentlich geschrieben, wenn da alle Sportergebnisse von 50 Jahren reinpassen sollen?
Ja.
Ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen wie so ein Telefonbuch, so ganz klein zusammengeschrieben.
Aber selbst dann, ich meine...
Martin, musst du aber erstmal dazu erklären, was ein Telefonbuch ist.
Achso, hat man doch im ersten Teil gesehen.
Stimmt.
Richtig, ja.
Okay. Man hat übrigens, Entschuldigung, solange wir noch im Jahr 2015 sind, man hat übrigens das Design der Autos sich sehr an japanischem Design orientiert, weil man davon ausging, in den 80ern ist ja dann Japan so auch in die Weltmarktführerspitze gekommen in dem Bereich, dass man, dass Japan immer bedeutender werden würde auf dem Weltmarkt und japanische Produkte entsprechend.
Aber es sind auch viele Autos, die irgendwie so Concept-Cars waren, so Studien, ne? So aus Autosalons und so, oder auch aus anderen Science-Fiction-Filmen, die wurden quasi dann recycelt.
Ja. Hill Valley muss ja auch, entweder ist Hill Valley ja eine sehr bedeutende Stadt oder in den USA passiert nicht viel, wenn man bedenkt, dass sowas auf der Titelseite landet.
Ja, oder USA Today ist einfach die einzige Zeitung, die es da noch gibt und die dann quasi einfach nur so Lokalausgaben rausbringt.
Oder das.
Ah, ja.
Übrigens, habt ihr gesehen, Queen Diana ist auf Staatsbesuch in Washington.
Hätte nicht gepackt,
okay. Also sehr gut,
weil es gab ja Elisabeth noch, naja.
Diana vor allen Dingen hat dann auch nicht mehr gelebt, ne?
Stimmt, ja.
Und wäre auch keine Queen gewesen, aber gut.
Ja, stimmt, ja.
Aber als Gag, das haben sich ja so viele gewünscht, ne? Sie
ja,
als Königin.
Ja, klar, das wusste man ja damals auch noch nicht.
Also aber, ist schon gut, ja.
So, jetzt haben wir gerade eben kurz gehört, warum der Hund nicht da war, der war irgendwie in so einer Art... Ja, Zeitloch.
Stimmt, nee, der war doch irgendwie in einer Schönheitssalon oder so, ne?
Ja, was der wurde irgendwie Zeit, betreut oder so. Ja. Jedenfalls ist er jetzt wieder dabei. Und jetzt sehen wir, warum es nicht so gut war, Jennifer nicht im Auto zu lassen.
Wobei man natürlich auch...
Wo die sich liften lässt.
Ja. Ja gut, wir sehen ja beim Doc, dass das geht, ne? Der sieht ja auch, der ist auch 30 Jahre jünger. Aber auch da gibt's den Hinweis darauf bei manchen, dass Marty ja einfach hätte hingehen können und sich mit seinem Daumenabdruck als ihrem Ehemann ausweisen und sie einfach dann hätte mitnehmen können.
Ja, aber er trägt ihm diese jugendliche Kleidung.
Ja, aber er hat ja den Daumenabdruck, der verändert sich ja nicht.
Ja,
der ist ja, sie orientieren sich auch am Daumenabdruck.
Stimmt.
Glücklicherweise passiert das Erstere.
Ja.
Schön, wie er das nochmal eingrenzt, dass auch vielleicht nur unsere Galaxis zerstört.
Nur unsere Galaxie zerstört wird, genau. Es ist gerade auch ironisch, dass es auf dem Skyway einen Stau gibt, weil ja vorhin der Bürgermeister damit geworben hat, dass es ja keinen Stau mehr gibt.
Vielleicht war es ein Unfall. So, und jetzt haben wir den alten Biff.
Aber dass er das so einfach so er hat eine Zeitmaschine
erfunden. Er hat es ja gesehen vor 30 Jahren, wie das Ding geflogen und verschwunden ist im Himmel, ne?
Ach so, okay.
Deswegen haben sie das ja eingebaut, diese Szene wahrscheinlich noch, als sie das dann neu gedreht haben, den Anfang, damit das eben glaubwürdiger wird, ne?
Ich finde aber, das sieht immer noch so aus wie eine typische amerikanische Vorstadt.
Ja, gut.
Aber Drunkies, Nullköpfe und Outsider.
Aber die haben ja auch gerade gesagt, naja, man sollte das Viertel abreißen, am besten abreißen.
Ja, und dieser Fingerabdruckscanner ist ja inzwischen wirklich völlig normal geworden. Ne? Auf Smartphones gibt ja auch schon Smart Home Schlösser und so. Das haben sie also schon richtig vorher gesagt.
Ja.
Stimmt, ja, ja. Wobei eigentlich ja fast schon etwas mit dem Fingerabdruck zu entsperren fast schon wieder alt wirkt, ne? Weil ja dann auch so mit Face ID und solchen Sachen. Ja.
Genau.
Ja, schon wieder das nächste ansteht.
Ja, Retina-Scanner.
Aber du hast recht, ja.
Der Landschaftskanal ist rund um die Uhr für sie da.
Aber sonst so von der Einrichtung her ist ja noch vieles relativ
normal. Was waren das für.
Ja. Also diese Glasbausteine, standen.
Chapel of Love ist, glaube ich, in Las Vegas, ne?
Ach, und deswegen gibt's da keinen Türknauf. Das sehe ich jetzt auch gerade erst an der Tür. Deswegen kann sie nicht raus, was sie eigentlich möchte. Und deswegen versteckt sie sich halt irgendwie in diese Abstellkammer.
Ja. So, da kann man jetzt natürlich auch drüber streiten, ob das so die sinnvollste Wahl war, Da Michael J. Fox seine Tochter spielt.
Ja. Also ich finde, man sieht es schon. Also die Nase.
Ja, ist halt die Frage, ob da so eine kluge Wahl war, so eine Travestie draus zu machen.
Genau. Jetzt sieht man George McFly, der halt kopfüber rumschwebt, weil nämlich Crispin Glover das Doppelte an Gage wollte. Ja. Und dann haben sie ihn einfach rausgestrichen und ersetzt.
Ja.
Und deswegen sieht man in der Kopfhörer halt den neuen Sportspieler nicht unbedingt gleich erkennt. Und deswegen ist er auch tot in dem.
Im Alternative 85. Und gleichzeitig allerdings hat er daraufhin, weil er dazu keine Erlaubnis genutzt hat, gegeben hat, dass man Lookalikes von ihm verwendet, hat er nämlich verklagt Universal, und die haben sich dann außergerichtlich auf eine Zahlung von $765,000 geeinigt.
Ja, genau das, aber es gibt ja auch diesen Ausschnitt aus dem.
Also ja, das
auch kurz noch, gezeigt wird. Ja, ich glaube, darum geht es auch, dass es halt wieder verwendet wird, aber naja.
Ja, auch interessant, so, dass quasi das Ende des dritten Teils gerade auch erwähnt wurde, ne, mit diesem Autounfall. Das ist ja das, was dann ganz am Ende passieren wird.
Ja. Wir sehen jetzt hier gerade Hilldale. Ursprünglich steht da dann die Address of Success dran, wurde aber halt mit Graffiti überschmiert mit The Address of Suckers, was auch sehr witzig ist. Und Marty findet Hilda immer noch total toll, weil es halt in seiner Zeit ein recht gutes Viertel wohl gewesen war.
Taxifahrer mit Papageien habe ich auch eher selten gesehen im Jahr 2015. Und generell, das Taxi sieht ein bisschen aus wie eine Requisite aus Roger Rabbit oder so.
Ja, das hätte. Und das mit den Quittungen ist ja auch, zumindest was Deutschland betrifft, ja auch immer noch sehr zeitgemäß, ne? Papierquittung.
Ja, und ich finde auch das kontaktlose Bezahlen mit der Fingerabdruck. Hat sich da irgendwie dann auch durchgesetzt. Nicht unbedingt Fingerabdruck, aber halt mit kontaktlosen Karten.
Oder gleich mit der Uhr oder dem Handy.
Ja, also das ist in gewisser Weise auch richtig vorhersagbar als Trend. Also im Grunde genommen liegt der Film nicht bei allem falsch.
Nein, überhaupt nicht. Das ist ja vielleicht auch sogar einer seiner Vorteile, dass das eben nicht tut.
Ja, das ist.
Ich muss aber auch sagen, zum Beispiel, ich finde es total entspannt, mal hier so eine Zukunft zu sehen, die halt ohne diese Smartphones auskommt.
Ja, generell ohne das Internet in dem Sinne, ne?
Aber im Prinzip gibt es überall andere Bildschirme und es gibt ja auch Videokonferenzen.
Genau.
So, also, ja. Wir haben übrigens eben von Paul Gauguin Et l'or de leur corps gesehen, dieses Gemälde, wo er halt sagte, Kunst ausschalten, das im Musée d'Orsay hängt.
Cool.
Jetzt haben wir auch gerade Michael J. Fox, also den alten Marty gesehen.
Ja. Auch praktisch, ne? Der Hund,
mit der Drohne hier ausgeführt wird.
Aber ich glaube, das wird so kommen. Das kann ich mir echt vorstellen. Also das ist schon so ein Trend.
Ah, wobei, da müssen die aber ganz schön stark sein bei dem Hund. Also ich glaube, so eine normale Drohne zieht der Hund weg. So. Also wenn die so groß ist und so leicht, wie ich vermute.
Aber hier muss man vielleicht auch nochmal Doc Brown für seine Ingenieurskunst eigentlich loben. Er hat ja scheinbar die Zeitmaschine so gebaut, dass sie relativ leicht von jedermann zu bedienen ist. Das ist ja
erstmal ein Auto, ne?
Ja.
Genau. Und zwar fällt jetzt Biff mit der Zeitmaschine in die Vergangenheit. So, Pizza hat jetzt auch wieder
Product Placement. Jawohl.
Genau.
Mhm. Black & Decker.
Was ich toll fand, vorhin wurde gesagt, wer soll denn das alles essen, was mit der Mini-Pizza kam. Und die wird eben jetzt gerade rehydriert.
Ach so, von dem sehr gut, ja. Also ich muss sagen, das wäre auch etwas für mich.
Komisch, dass sie das ohne Handschuhe so anpacken kann, ne? Aber naja.
Vielleicht ist das ja so ein Spezial-Aluminium.
Halt die Idee, dass man das so rehydrieren kann, gibt es ja in vielen Filmen, ne? Dass es dann Essen eben repliziert werden kann, vergrößert werden kann, rehydriert werden kann. Das ist ja an sich keine neue Idee. Ja.
Übrigens, wir sehen ja auch, ein anderer Modetrend ist, dass Marty zwei zueinander passende Krawatten trägt.
Das ist eigentlich auch cool, ja.
Echt? Ich finde, das sieht ganz grauenhaft aus. Also ich finde die Idee cool, aber nicht. So,
ja. Ich finde die Idee, ja, genau.
Und jetzt sehen wir Needles, der von Flea, einem Mitglied der Band Red Hot Chili Peppers, gespielt wird.
Finde ich auch eine interessante Casting-Entscheidung. Cool. Wobei er selber...
Der sich aber daran...
Ja. Nee, sag du ruhig.
Ja, also er selbst fand die Trilogie nicht so super. Und kann sich daran auch fast gar nicht mehr erinnern.
Ne? Ja gut, er war ja nur in zwei Szenen dabei. Million Dollar Piece of Trash oder so. Multimillion Dollar Piece of Trash oder so hat er es mal genannt.
Und wir sehen übrigens vorhin im Hintergrund diese Gitarren von Marty, weil er ja im ersten Teil auch eigentlich die Gitarre dann zum Vorspiel macht und jetzt wird er gerade Feige Sau genannt und deswegen macht er jetzt diesen schweren Fehler und macht dann eine krumme Sache mit.
Diese Sache mit dem Temperament ist übrigens, haben sie auch bewusst reingenommen, weil sie der Ansicht waren, dass Marty im ersten Teil zu wenig Schwächen hat als Hauptfigur.
Ich finde schön, dass da von AT&T natürlich, aber dass du auf dem Bildschirm bei der Videotelefonie auch immer diese ganzen Infos noch angezeigt bekommst, ne?
Ja, Videokonferenzen haben sie eigentlich richtig vorher gesagt. Das war ja 1989 nur wirklich überhaupt gar nicht überall wie heute. Und der Trend war richtig vorher gesagt.
Ja, auch schön, dass Marty wirklich exakt keine 10 Sekunden, nachdem er diesen Betrug begangen hat, gefeuert wird. Naja gut, und Faxgeräte an jedem Raum ist jetzt auch nicht unbedingt das, was wir haben.
Eher Bildschirme in jedem Raum.
Ja, ich meine, dass da mehrere Geräte plingen, wenn irgendwo eine Nachricht kommt, das ist ja dann schon...
Ja, aber die drucken ja nicht immer aus, darum geht's ja.
Die drucken nicht aus, genau, ja. Hinten diese...
Das klingt gar nicht mal so gut.
Nee, er hat es ja irgendwie auch verlernt in der Zeit.
Aber eben diese Blende da, die hatte so diese wie bei Star Wars, diese Löcher. So modisch, also so ovale und runde Dinger.
Es gibt auch noch Plastiktüten 2015, die es ja inzwischen nicht mehr so viel gibt. Ich bin jung, ich bin alt.
Ja. Übrigens, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen am ersten Teil. Dadurch, dass natürlich Wiederholungen im Fernsehen noch nicht so häufig waren und auch noch nicht jeder einen VHS-Rekorder hatte, haben viele noch gar nicht mitgekriegt, haben viele Leute gar nicht so richtig mitgekriegt, was da passiert ist mit dem Wechsel von Claudia zu.
Ja.
Mhm.
Warum geht's Bill eigentlich Biff jetzt so schlecht? Und zwar ist es deswegen, weil er ja die Zukunft verändert und es hätte ihn da in der Form ja auch nicht mehr gegeben. Das ist so ein bisschen wie die Ballszene, wo dann Martys Hand verschwindet. Ich finde es aber nicht ganz so klar. Also
die wollten das auch wohl noch länger machen, das, wo man sieht, dass er richtig ausfadet, aber Zeit oder weiß der Geier was. Ah, gut, da ist er ja nochmal zu sehen.
Ja.
Aber ja, es stimmt schon.
Ja, also das Ausfaden wäre schon besser gewesen. Er stirbt dann einfach irgendwie. Ja. Also.
Ja.
Naja. Jetzt braucht er wieder irgendwie Müll, um den Fusion-Generator zu powern.
Aber es ist auch schön, dass er auch die Dose erst auskippt und dann aber komplett reinschmeißt.
Ja.
Und der Gag ist natürlich, also ich weiß nicht, ob man den, also ne, das ist so ein
welcher jetzt?
Wahrscheinlich so ein, ja, ich werde mich einem neuen Projekt widmen.
Den Frauen.
Frauen.
Ja, auch das passiert ja im Teil 3, ne?
Eines der größten Rätsel der Universum zu erforschen, die Frauen.
Genau, ja.
Das stimmt, das würden wir vielleicht heute auch nicht mehr so machen, oder? Ja. Ja. Übrigens trägt er ja ein Hemd mit Cowboys und einem Zug. Was drauf gedruckt, was ja auch sozusagen dem dritten Teil schon der dritten Teil anspielt. Ja, und jetzt könnte ja alles wieder normal sein im Prinzip, ne?
Ja.
Wenn es nicht den Sporteimer nachgegeben hätte.
Ja. Gut, das wirkt ein bisschen seltsam, dass da so ein Schrottwagen steht, aber.
Ja. Ja, und Marty scheint das auch nicht so wirklich wahrzunehmen. Aber gut, ist ja auch dunkel, ne?
Er ist ja auch froh, wieder zu Hause zu sein, aber er merkt gleich was. Das finde ich aber auch verrückt, dass sie einfach auf der Veranda liegen lassen. Also gerade in dem 2085, in dem Alternativen.
Ja, genau.
Das wissen sie ja noch nicht. Aber ja, genau.
Ja, sie sind da Doc Doc, ist auch so ein Satz, den er mehrmals sagt.
Ja, da ist schon so ein erste Skepsis, ne?
So, Leon Estates ist völlig mit Graffiti übersprüht, was er auch.
Oh, die Hunde streuen hier rum.
Die sind nicht mehr so gehoben,
okay. Ich habe übrigens gerade noch was gesehen, wegen warum Biff jetzt gerade so komisch war. Und zwar gibt es auch Drehbuchentwürfe, nach denen Martys Mutter irgendwann Biff erschossen hat in den 90ern. Und deswegen kann es Biff im Jahr 2015 nicht mehr geben, weil er schon eben vorher gestorben ist.
Das wurde vielleicht dann gestrichen und deswegen passt es nicht mehr so ganz, ja.
Ja, die Szene ist halt gestrichen, geschnitten worden mit dem Erschießen. Vielleicht, weil sie Lorraine nicht zu einer Mörderin machen wollten, wahrscheinlich.
Das ist natürlich seltsam. Hier ist alles abgeriegelt, aber du kannst trotzdem ganz einfach durchs Fenster einsteigen, ne?
So, und das ist jetzt plötzlich nicht bei ihm zu Hause.
Ja.
Und man sieht auch ein Michael Jackson-Poster.
Ja.
Den Ärger hast du jetzt.
So. So, jetzt sieht man eigentlich erstmal, was das für eine Ecke ist.
Ja.
Ja.
Und ich glaube, Marty sagt ja irgendwann auch, das ist die Hölle für ihn.
Ja, und da brennt auch so ein kleines Feuer, es stört auch keinen, also.
Ja, also es hat schon was von dem Kriegsgebiet, ne?
Da ist jemand Mord
begangen.
Genau, ja. Das fand ich also als Kind wirklich furchtbar, also das hat mich wirklich traumatisiert irgendwie, es war schon echt.
Ja. Was sie auch noch zeigen wollten, war, was mit Martys Geschwistern passiert in dieser Zeit, nämlich, dass der Bruder ein Säufer ist. Und die Schwester Prostituierte, aber die war in der Zeit schwanger und dann konnten sie das nicht drehen mit ihr. Und dann haben sie den Bruder auch rausgenommen, weil sie dann entweder beide oder keinen nehmen wollten.
Das wäre dann noch schlimmer gewesen, als es so schon war, aber ja. Ja, er ist ja nicht sicher, ob es das richtige Datum ist, ob es da nicht irgendwie einen Fehler gab in der Zeitmaschine. Mhm. Aber es ist der 26. Oktober 85.
No. Aber es wird scheinbar immer noch auch Zeitung ausgetragen, selbst in der Gegend.
Du kommst mir vor wie eine Null, ist auch sehr schön.
Ja, das finde ich auch sehr witzig, ja.
Jetzt haben wir auch noch die Gangschießerei, also irgendwie so.
Ja.
Also ganz nebenläufig. Ja,
Gesetz ist Stärkeren, ne? Ja. So,
das, also so LA der 90er oder New York der 70er gefühlt.
Ja.
Da haben wir es ja schon.
Hell Valley, genau. Mit Graffiti übersprüht, ja. Das ist wohl auch.
Das ist der einzige, interessanterweise, der noch normal geblieben ist.
Ja.
Pleasure Paradise, ja. Und der alternative 85-jährige Biff ist natürlich nach einem gewissen ehemaligen US-Präsidenten, damals natürlich noch nicht US-Präsident, modelliert, nämlich nach Donald Trump.
Ja, das Verrückte ist eben, dass er dann wirklich Präsident geworden ist, was ja dann irgendwie auch eine Dystopie ähnelt.
Ja, da hat auch Bob Gay gesagt, er hat dann durchaus sehr, sehr unangenehme Gefühle gehabt, als das passiert ist.
Hier wird sogar mit so einem Schützenpanzer drum gefahren.
Toxic Waste Reclamation ist dann quasi mitten in der Stadt.
Ja. Casino, offenkundig hat Biff also auch dafür gesorgt, dass Glücksspiel legal wird. Das Biff Tannen Museum.
Mhm. Ja, ist er ja so gut da dran, deswegen möchte er dann allen dieses Vergnügen bereiten.
Ja, wobei er ist ja nicht gut im Glücksspiel an sich, er ist ja nur gut in Wetten.
Jetzt mir links Smoking Required, man muss also rauchen.
Ja.
Also, das ist witzig.
Smoking Required.
Ja. Und das ist natürlich auch nochmal cool.
Wieder das Foreshadowing, genau.
Genau. Und wir sehen ja gleich dann auch noch den Clint Eastwood-Film, ne?
Jetzt kommen wir aber erst später.
Das stimmt. Mhm. So, jetzt verstehen wir gerade, warum er so reich geworden ist mit seinen Sportwetten und er ist einfach der glücklichste Mann auf Erden. Genau.
Die Biffco Enterprises.
Ist auch schön, dass das Gerichtsgebäude zum Spielcasino wurde, ne?
Ja.
Also ich könnte mir vorstellen, dass sag ich mal, zumindest deutsche Zuschauer diese Verbindung zu Trump damals noch nicht hatten, ne?
Ja, das glaube ich auch. Man kannte ihn auch erst ein paar Jahre bevor er Präsident wurde. Der war einfach noch nicht so bekannt.
Die Frauen. Also gut, vielleicht über Simpsons manchmal, da wurde ja auch schon viel parodiert, ne?
Ja, also die.
Ähnliches Problem.
Also die Frauen, die erste Frau war Marilyn Monroe und die zweite Jane Mansfield.
Ja.
Die, glaube ich, auch die Frau von einem anderen Präsidenten war, oder verwechsel ich es gerade jetzt?
Jane Mansfield, da kann man ja nachschauen.
Naja. Jedenfalls wacht er jetzt auf.
Ja. Auch eine Szene, die wir in allen drei Teilen haben.
Mhm. Genau.
Also verheiratet war Jane Mansfield definitiv mit keinem Präsidenten.
Ja, dann habe ich das verwechselt. Okay.
Aber vielleicht. Ja.
Und ich muss natürlich sagen, ja, wenn es seine Mutter ist, mit dem Outfit kann ich mir schon vorstellen, dass er da wirklich sehr schockiert ist.
Vor allen Dingen, weil sie ja auch operiert wurde.
Ja, das sieht man dann auch sehr deutlich. Ich finde aber irgendwie, dass sie trotzdem versucht, eine gute Mutter zu sein, in gewisser Weise, obwohl sie halt ein Alkoholproblem hat, aber sie nimmt ihn ja auch in Schutz. Mhm. Und
ja gut, ich sag mal so, sie hat ja offensichtlich gesehen, was mit den anderen beiden Kindern passiert ist.
Ja, das stimmt.
Dass die Tochter, also ne, das wissen wir jetzt natürlich nicht, aber ich sag mal so, wenn du mal überlegst, dass sie mit einem der reichsten Männer Amerikas und ihre Tochter trotzdem als Prostituierte arbeiten muss, dann sagt das ja auch viel aus.
Und die 3D-Brille ist immer noch dabei. Ja.
Ja, es gibt übrigens, ich habe ja erzählt, die haben so verschiedene Clips für diese Wiederaufführung im Kino gedreht und ein anderer war dann auch, wo Doc Brown erklärt, warum manche Sachen, die hier erklärt wurden oder die hier gezeigt werden, doch nicht existieren im Jahr 2015, nämlich zum Beispiel, dass diese ganzen Mr. Fusion-Dinger mit Kernenergie funktionieren und dadurch im Jahr 2014 einen atomaren Holocaust verursachen werden und er deswegen zurück in die Vergangenheit aus der Sicht des Jahr 2014 gereist ist, um zu verhindern, dass das passieren wird. Deswegen haben wir keine Mr. Fusions.
Also ich finde, die hätten auch zwischen den Teilen noch so einen Zeitraffer einbauen können, was so alles passiert ist in dieser alternativen Zukunft zwischen 55 und 85, ja. Das wäre auch witzig gewesen.
Ja, wobei der Film ist ja so schon randvoll. Ne? Ich meine, wir sind in drei verschiedenen Zeiten, wir haben alternatives 85.
Ja, das stimmt. Aber trotzdem nur 2 Stunden. Er hätte ja noch eine halbe Stunde einbauen können. Das heutige ist eigentlich relativ kurz, genau der erste Teil ja auch, unter 2 Stunden.
Ja gut, man muss natürlich aber auch berücksichtigen, dass das ja Back-to-Back-Dreh war mit dem dritten Teil. Also die haben ja quasi von der Arbeit her haben die ja an einem 4-Stunden-Film gearbeitet.
Mhm. Ja. So, jetzt erfahren wir gerade, dass ja George McFly gestorben ist seit 12 Jahren. Ja, du hast gerade angesprochen zu diesem Sequel, zu dieser Fortsetzung. Und zwar wollte Universal das ja unbedingt drehen, eine Fortsetzung, weil der erste so gut funktioniert hatte. Und dann war es so, dass eigentlich das Zemeckis und Bob Gale nicht wollten, aber Sid Sheinberg, der Typ, der den Film ja ursprünglich Spaceman from Pluto nennen wollte, hat da unbedingt drauf bestanden. Das Problem ist aber, dass Zemeckis schon für einen anderen Film engagiert war, und zwar Falsches Spiel mit Roger Rabbit für Disney, für den Konkurrenten von Universal. Und Zemeckis wollte aber unbedingt dabei sein und das irgendwie blockieren. Und sie hätten ihn aber sonst ohne ihn gemacht, also nur mit Robert Gale. Und er hatte einfach sich entschieden, Christopher Lloyd in dem anderen Film zu casten, den Roger Rabbit Film, als Richter, damit halt Universal das nicht ohne ihn und ohne Christopher Lloyd drehen kann. Also schon wirklich tolle Taktik. Also.
Ja.
Ja. Deswegen mussten die halt 4 Jahre warten, weil Zemeckis ist ja auch mit Bob Gale, es waren die beiden, die ja unbedingt der 40 Mal ja deren Drehbuch hier abgelehnt wurde, deswegen lag denen halt wirklich sehr viel an diesem Film, weil es quasi auch dann der Anfang deren Karriere war, deswegen wollten die ja nicht, dass es dann billiger Abklatsch gedreht wird. Deswegen war denen das so wichtig.
Und ich glaube auch, dass Bob Gale hat ja auch irgendwann mal gesagt, es wird, solange er lebt, auf jeden Fall kein Reboot geben.
Ja, weil die auch meinten, dass es ohne Michael J. Fox einfach keinen vierten Teil oder halt ein Reboot.
Ja gut, ein Reboot wäre ja wieder was anderes.
Ich meine halt, ja. So, jetzt sieht deswegen seine Garage so verlassen und verkommen aus, weil Doc Brown ja im Gefängnis ist, wurde ja vorhin erklärt. Und ich fand irgendwie das mit diesen Kerzen irgendwie so unglaublich, ziemlich unheimlich, wenn jetzt gerade diese alternative Zeitlinie erklärt. Das fand ich als Kind unglaublich beängstigend und ja, es machte einem richtig Angst. Also, ja
ich finde es aber cool, dass sie trotzdem auch in dieser alternativen Gegenwart zurück an ihre Orte gehen können.
Ja, weil das...
Ne, und, ja. Ne, und irgendwie so ein bisschen ist ja noch da. Also es ist hier nicht alles komplett anders, aber es ist, ja.
Ja, ja, es ist ja eben das Ding, dass es ist ja auch relativ viel ähnlich passiert. Das ist ja deswegen, George ist ja weiterhin erfolgreicher Autor. Lustigerweise, das stand da ja in der Zeitung, ne? Local Author shot dead.
Mhm. Ja, bis er erschossen wurde, halt bis dann, also ja, ja, einige ja, Jahre ja, sicherlich ne? auch dann, ja, genau.
So,
und da muss ich aber jetzt, es geht darum, dass sie nicht genau wissen, wann eben das Buch gibt. Da muss ich aber auch sagen, ist das so wichtig? Hätte er einfach das Buch nicht irgendwann anders klauen können, bevor er so groß geworden ist? Aber naja.
Stimmt, ja, ja, aber das ist was, ja. Das ist nur eine Drehbuchgeschichte.
Es gibt schon einen Grund. Er fährt nämlich genau an dem Tag. Der Tag hat, das wird auch, glaube ich, später erwähnt nochmal, der Tag hat eine bestimmte Bedeutung. Das ist nämlich der Tag, er fährt nämlich an dem Tag hin, wo der Abschlussball ist, wo er von George eine reingehauen bekommt. Und der Tag, an dem das für ihn bergab ging, aus Sicht des alten 2015.
Ach so, okay.
Das verstehe ich, aber hätten die ja einfach dann, die hätten dann nicht unbedingt, also Doc und Marty müssten dann nicht an den genau den Tag zurückhalten.
Ach so, meinst du, ja.
Einen anderen nehmen, ja. Also warum das Biff macht, verstehe ich, aber halt nicht, warum die dann genau den Tag rausfinden müssen. Es hätte ja schon gereicht.
Ja, auch, ja. Auch dass sie sich ja, gut, mehr Zeit einräumen.
Um möglichst vielleicht wenig
Schaden einzurichten, ja.
Übrigens, Nixon strebt seine fünfte Amtszeit an.
Der ja damals auch schon als sehr korrupt bekannt war. War das dann schon, als er...
Ja, ja, also 85 ja, war Nixon ja schon, Nixon war ja da schon, glaube ich, 4 Jahre Nixon war 74 zurückgetreten.
Ja, okay, ja. Also im Prinzip, ja, werden korrupte Politiker, dann bleiben im Amt und haben viel Erfolg. Das erfahren wir ja, in,
ja, vor allen Dingen, suggeriert das ja, dass Nixon die Verfassung geändert hat, denn da war ja schon der, ich weiß gar nicht, der, wie viel der Amendment das ist, dass man nur 2 Amtszeiten hat. So, und jetzt kommt.
Hier, Markus, ganz kurz, ist das für ein paar Dollar mehr oder?
Eine Handvoll Dollar.
Genau. Für eine Handvoll Dollar, ne?
Ja. Der erste.
Die ihr auch schon besprochen habt auf diesem Podcast.
Ich glaube, das ist unsere zweite Folge gewesen sogar, ne?
Das kann sein, ja.
So, die Szene war übrigens relativ schwer zu drehen, weil das heiße Wasser aus dem Pool das Alters-Make-up hat schmelzen lassen bei Biff. Also bei Thomas Wilson. Irgendwie auch komisch betont, diese Pause zwischen Sport einmal nach. Also Sport und einmal nach. Mhm.
Könnte vielleicht über die wegen der Synchro irgendwie.
Aber er hat die Pause ja. Also das ist ja, man sieht es ja in den Lippenbewegungen, er sagt ja auch im Original Sports Almanac und nicht Sports Almanac.
Ah, okay. Ja.
Weil, also die dramatische Pause hätte ja dann eigentlich zwischen The und dann Sports Almanac sein.
Stimmt, müssen. Ja. So große weiße Tische sind natürlich in unserer heutigen Zeit auch irgendwie negativ konnotiert.
Gerade wenn man an beiden Enden sitzt.
Man,
ja,
genau. Aber es wirkt alles irgendwie so ein bisschen billig, oder? Also
ja, vor allen Dingen, diese Felle passen nicht zusammen. Ja. Ne? Tigerfell, Gepardenfell, Leopardenfell.
Ja.
Also sehr kitschig.
Ja. Und auch ich sag mal so, diese Safe-Tür, die wirkt, also gerade weil die so gold angemalt ist, das wirkte schon so ein bisschen nach Spanplatte, ne?
Ja, gut.
Aber ja, es ist ja auch nur Kulisse.
Und es wirkt irgendwie immer noch erstaunlich guten Zustand, ne? Dafür, dass es so oft gefaltet wird und naja.
Wobei ich davon ausgehe, dass Biff das Ding nicht groß, also schon relativ lange in diesem Ding da hält, dieser Kassette hält, weil ich meine, er ist zwar jetzt kein Intelligenzbolzen, aber selbst ihm wird klar sein, dass er das Ding niemandem zeigen darf.
Gut, dass er es mitnimmt in die Streichholzschachtel. Das ist eine Sache sehr wichtig. Ja. Mhm.
Das war ja auch jetzt so ein typischer Bond-Schurken-Monolog, den wir da gehört haben.
Ja, ich finde, dass die Einrichtung auch so ein bisschen was Bond-mäßiges
hat. Ja, er hat schon was von dem Bond-Schurken. Ne? Also, oder zumindest, das wäre vielleicht so dieser Zwischenboss, den ja manche Bond-Filme ja auch haben. Ne? So das, ne, der irgendwie jetzt in seinem Casino das Geld für den wahren Superschurken wäscht oder so. Das wäre jetzt nicht unmöglich.
So, dieses Treppenhaus ist mir ein Rätsel.
Weil?
Also, weil da diese gegenläufigen Treppen sind und Marty da so einfach gerade rübersteigen kann.
Ja gut.
Weil die sind ja scheinbar nicht miteinander verbunden, ne, diese Treppen. Nee.
Das ist eigentlich recht cool.
Ja gut,
habe ich auch gedacht, ja. Ja. Ich meine, für Marty jetzt genau richtig, ne?
Plot convenient. Vielleicht kommt man damit auf unterschiedliche Teile des Dachs.
Ja, oder diese Treppenhäuser sind ja auch hauptsächlich für Notfälle, ne? Vielleicht ist das dann ein bisschen anders angelegt.
Oder das war der Notausgang von Biffs Penthouse-Wohnung und der andere ist der Notausgang, der für alle anderen.
Für normal, ja, okay, ja, ja.
Das könnte sogar sein, ja. So, jetzt erfahren wir gerade, dass er seinen Vater erschossen hat.
Ja.
Das ist schon cool.
Ja, das ist schon, verdammt cooler Move von ihm.
Weil er kann es ja auch gar nicht wissen in dem Zeitpunkt. Er vertraut dann einfach drauf. Und das ist richtig cool. Ja. Wer so hochfährt.
Auch wie er da so breitbeinig dasteht.
Ja,
und
dann
und dieser Check mit der Türklappe ist halt auch gut. Ja, ja.
Richtig cool, ja.
Jetzt werde ich verrückt, ja. Marty.
Also erst jetzt, ne?
Ja, erst jetzt, ja, das muss man betonen.
Der war ja alles nichts Besonderes, ne? Aber.
Nee.
Ja.
So, jetzt wenn man mal so überlegt, der Film ist jetzt so ein bisschen über die Hälfte. Und jetzt sind wir schon wieder im Jahr 55, ne?
Mhm. Aber ja, Markus, du hast es angesprochen.
Ich habe gerade gedacht, wo ich es gesagt habe, jetzt kommt das bestimmt. Also, ja, der hat jetzt nicht so viel. Wir haben die BMI Film and TV Awards 1990, da gab es die beste Filmmusik. Die BMI ist so ein ähnliches US-Pendant zur GEMA. Wir haben die Saturn Awards 1990, da gab es einen Preis für die besten Spezialeffekte. Nominierung für die Kostüme, da hat Total Recall gewonnen, ebenso als bester Sci-Fi-Film hat Total Recall gewonnen und bestes Make-up hat Dick Tracy gewonnen. Den BAFTAs 1990 gab es einen Preis für die Spezialeffekte und bei den Oscars gab es auch eine Nominierung für die visuellen Effekte, da hat The Abyss gewonnen. Und in Deutschland gab es auch wieder eine goldene Leinwand.
Oh, okay, ja, also war doch noch ein bisschen was dabei.
Also jetzt nichts unglaublich Herausragendes, aber schon noch ein paar ordentliche Preise.
Ja, aber ich finde halt trotzdem, dass ja die Trilogie trotzdem was Generationendefinierendes ist, obwohl sie eigentlich nicht unbedingt viele Kritikerpreise gewonnen hat, was ich auch wieder...
Gut, das ist natürlich, das ist aber auch diese Art von Film gewinnen, ist natürlich jetzt auch nicht... Ja. Ne, das ist ein Film, der sich ja schon damals eher an junge Leute, also ein Jugendfilm, Sci-Fi-Film, Komödie, das sind ja jetzt alles nicht die Sachen, die große Preise einheimsen, muss man ja auch ehrlich sagen.
Mhm. Und hier auch nochmal der Hinweis, wir haben wieder das vereiste Auto, ne? Also
aber, diesmal. Ja, aber ich bleib dabei, das ist sehr inkonsequent, wie sie das lösen.
Ja.
Mhm.
Was ich jetzt cool finde, ist, irgendwie jetzt, Doc wird ja jetzt so ein bisschen verrückt, aber hat trotzdem noch irgendwie die Kontrolle, weil er diesen Geldkoffer dabei hat mit allen passenden Scheinnoten, die man braucht. Also der ist dann doch wieder sehr, sehr gut vorbereitet.
Ja, genau, mit allen richtigen Jahreszahlen. Ah, das ist vielleicht aufgefallen. 2014, okay. Da weiß man, wo er auch unter Umständen schon war oder vielleicht hin wollte.
Mhm. Ja, und dass er vielleicht doch mehr gereist ist, als er eigentlich erzählt.
Ja, genau. Ich finde aber generell, dass der Doc eigentlich oft so zwischen Verrücktheit und Genie, ne, ja, so wirklich dazwischen wandelt. Ja, also, das spielt auch Christopher einfach unglaublich gut.
Ja.
Mhm.
Ja, und jetzt erfahren wir gerade, dass Biff bei seiner Großmutter wohnt. Also gab es da anscheinend auch vielleicht mit seinen Eltern Probleme oder er wurde nicht von denen aufgezogen, sondern von seiner Großmutter.
Ja, es ist schon nicht ganz uninteressant, woran das vielleicht liegt.
Ja. Unglaublich gemein natürlich, wenn ihn Ball da wegwirft. Mhm.
Jetzt haben wir wieder Mrs. Sandman.
Genau.
Überhaupt nicht auffällig, wie er sich da langschleicht.
Nee.
Das ist der Gag.
Da haben wir auch den zweiten Biff. Ist auch schön, das ist doch Affenscheiße. Nein, das war Pferdescheiße.
Und das findet natürlich der alte Biff auch richtig witzig.
Ja.
Ja. Ja, und dann kann sich der alte Biff erinnern, weil er das ja selbst vor 30 Jahren, nee, wie viele Jahre?
60 Jahre liegen zwischen.
60 Jahre erlebt hat, ja, 30, genau. Hm.
Ich versuche gerade zu erkennen, was ist denn das Gebäude da zwischen dem Autoladen und diesem Kostümladen. Erkennt das einer? Da, wo die Waage ist. Ein Anwalt.
Ein Anwalt, ja. Jackson und irgendwas, ja. Er ist schon...
Ja, es ist schon leicht dreist.
Ja. Hashtag MeToo, ja. Und das ist dann eben auch Elizabeths Schuh natürlich.
Ne? Nee, das ist ja nicht, das ist ja nicht Jennifer, das ist ja seine Mutter wieder.
Ach so, ja, das ist Lorraine, stimmt, ja klar. Ja, ja.
Ja,
deswegen setzt ja auch Calvin Klein, das war ja im ersten Teil, stimmt. Ja.
Mhm. Ich muss sagen, das ist schon sehr, jetzt, also sehr kompliziert, also mit diesen, ich sag mal, mehreren Versionen.
Aber ich finde es sehr gut, aber es ist als sehr gut, Leuten. Obwohl es ja so unfassbar dicht ist, diese Story und dieses Drehbuch, ist es gut geschrieben, weil man hat immer den Überblick auch als Zuschauer.
Ja, genau, und genau, und dieser Satz war sehr wichtig, weil sie nicht mit ihm ausgehen würde, auch wenn er Millionär ist, und weil sie ihm da den Pass gibt und ihn das so mitnimmt, ist das für ihn halt so ein wichtiges Datum, wo er dann zurückreist.
Mhm.
So eine schräge Briefkastentante. Heute ist dein Glückstag.
Willst du jetzt sich selbst auch dann Tennen nennen? Mm.
Man merkt aber schon, dass er so ein bisschen genervt ist von seinem Ich mit 17.
Mhm.
Sascha. So, und jetzt muss man aufpassen, dass im Prinzip die Schauspieler, wenn ich selber mit selber sozusagen spielen, nur in dem Drittel des Bildschirms auftauchen. Ja. Das ist eben diese Vista Glide Technologie.
Und auch extra rübergeschnitten,
ja,
damit das Übergeben von jemandem anders gemacht werden kann. Und auch hier dieser Klaps, ne?
Ja, und jetzt wird einfach der Bildschirm in Drittel aufgeteilt und wird jeweils ein Drittel von einer Kamera aufgezeichnet, deswegen klar.
Da haben wir ja auch, das erste Mal haben wir auch kurz gesehen, dass das Rüberfliegen vom Buch Greenscreen war.
Ja, das ist aber gerade ganz gut, ja.
Wie praktisch, dass gerade während dieser Diskussion ein Spiel stattfindet, was in dem Buch drin erwähnt wird.
Ja.
Ich denke. Aber trotzdem komisch, dass er so weit hinten im Buch
ist, oder nicht? Weit vorne.
Ist er weit vorne?
Doch, doch. Das Buch ist halt sehr dünn.
Ach so, das ist ein bisschen schlecht, ja.
Man merkt aber schon, dass auf der rechten Seite viel mehr Seiten noch sind. Ich muss übrigens sagen, ich denke bis heute noch daran, wenn irgendwie so Fußballspiele so völlig unerwartet kippen, wie jetzt auch im WM-Finale zwischen Frankreich und Argentinien, da denke ich immer an dieses Buch. Aber dass ich vorher gewusst hätte, wer so viel Geld machen können. So eine Szene hat mich als Kind irgendwie dann schon ziemlich, hat sich sehr eingeprägt bei mir.
Interessanterweise, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es das Spiel ist oder das Spiel, was er später dann nochmal hört im Radio, aber irgendeins von den Spielen ist wohl ein gar nicht mal so irrelevantes Footballspiel gewesen, weil da irgendein bekannter Spieler aus der Zeit sein letztes Field Goal gemacht hat oder so. Schön auch, dass, obwohl er gerade seine Zeitmaschine benutzt hat, Biff den Doc nur als Typen, verrückten alten Mann, der sich als Wissenschaftler ausgibt, bezeichnet.
Stimmt. Aber er ist ja auch ein relativ einfältiger. Ja,
trotzdem, aber sollte nicht die Tatsache, dass er gerade
Mensch, mit
einem fliegenden Auto 60 Jahre in die Vergangenheit gereist ist, ausreichen, um zu sagen, dass der Doc offenkundig ein bisschen Ahnung hat von Wissenschaft?
Ja. So, Marty ist immer noch in der dunklen Garage.
Ins Auto.
Versteckt sich wieder. Genau. Der Almanach ist dabei. Hängt jetzt vorne hinter der Windschutzscheibe.
Was eigentlich auch nur aus Plotgründen Sinn macht, oder? Oder gibt es irgendwie einen tieferen Sinn, dass er den mitnimmt? Zum Schulball?
Ja, gute Frage.
Christopher Lloyd selber war übrigens, oder ist übrigens wohl doch ein relativ guter Fahrradfahrer und macht das wohl auch als Hobby. Deswegen ist das umso lustiger, dass er als Doc Brown offenkundig nicht ganz so gelenk ist auf dem Rad.
Und umso schwieriger zu spielen,
wenn
man das eigentlich ganz gut kann. Ja, es sei denn, Biff wusste, dass irgendwie ein wichtiges Spiel stattfindet und wollte es gerade mal ausprobieren oder so.
Ah, ja, das kann sein, ja.
Also ich finde, als Zuschauer muss ich auch sagen, also man fragt sich ja, hätte das Biff eigentlich als 18-Jähriger überhaupt verstehen können? Der ist ja nicht gerade der Hellste, ne? Hätte auch kippen können, hätte einfach wegschmeißen können oder einfach vergessen können oder eher an Lorraine denken können, also.
Ja gut, ich sag mal so.
Naja.
Du kriegst gesagt, ey, du kannst die nächsten 45 Jahre kannst du theoretisch jede relevante Sportwette gewinnen. Das würde ich dann nicht unbedingt wegschmeißen als allererstes.
Ja.
Weiß ich nicht. Auch wenn ich sehr skeptisch wäre, aber zumindest mal gucken würde ich schon. Und er hat ja erlebt, dass zumindest eines, was da drin steht, war. Ne? Das kommt ja auch noch hinzu. Er hat ja den Beweis geliefert.
Und hier muss ich nochmal überlegen, wie es im ersten Teil war. Und
lustigerweise haben sie jetzt diesem Doc Kleidung gegeben von einem Statisten, der tatsächlich genauso in dieser Szene da an der Laterne vorbeigelaufen ist, damit das passt.
Ah, das ist dann ja, das ist ein gutes Easter Egg für die Leute, die den ersten Teil nochmal sehen. Ja.
Ja, genau, ja.
Wer denn sonst? Das ist aber auch aus Plotgründen. Ich meine, er hätte doch einfach jetzt selber da kurz hingehen können.
Ja, genau. Das ist ja nur für den Gag eigentlich.
Ja.
Aber schön, dass sie sich halt die Mühe gemacht haben,
nochmal
in den ersten Teil reinzuschauen und da zu gucken, läuft da einer durchs Bild, irgendein Statist, und ihn dann so anzuziehen.
Ja, das ist halt toll, nochmal zu sehen, wie er das Ganze aufbaut, ne? Also vor der Endszene aus dem ersten Film, ganz ruhig.
Ach, wir sind wieder da an der Stelle, wo
stimmt, Western Auto Stores und den Anwälten.
Biff da das Upskirting. Ja, wo Biff da das Upskirting gemacht hat.
Also was mich fast so ein bisschen wahnsinnig macht, also ich weiß auch noch gar nicht, ob ich das gut oder schlecht finde, ist, dass Marty so viele Gelegenheiten hat, dieses blöde Buch zu kriegen, und es dann immer im letzten Moment doch nicht klappt.
Ja, das macht einen ja als Zuschauer richtig wahnsinnig. Das ist ja eben das Tolle. Jetzt nochmal George McFly. Aber das ist eine Szene, die im ersten Film wohl auch dann schon war, ne? Weil Crispin Glover ja nicht mitspielt, ja.
Muss ja dann. Ja. Generell war es wichtig, dass sie für die Szene ja die ganzen Kostüme wieder kriegen. Und ausgerechnet Lorraines Kleid war nicht mehr aufzufinden. Und glücklicherweise hatte sie aber eines der drei Kleider mit nach Hause genommen. Oder abgekauft oder was, egal was. Und das hat sie dann entsprechend... das hat sie dann mitgebracht von zu Hause.
Ja, und das war die Szene, Zeit, was dann ihre Tochter Jahre später selbst auf so einen Ball getragen hat, weil sie zu Hause hatte. Wahrscheinlich bis heute noch. Ja. Das ist schon echt witzig.
Ja. Und da war sie aber wohl, nicht so begeistert. Ziemlich, ja.
Die hat Tochter sehr viel Ärger für gekriegt, genau.
Dieses Foto auf das Cover von Ola La ist übrigens auch irgendwas Reales gewesen. Aber ich finde es jetzt nicht mehr, was das war. Und mir fällt auch gerade noch was auf, was wir leider übersehen haben beim Grabstein von George McFly. Der ist nämlich am 1. April geboren und an den Iden des März gestorben. Also sehr... sehr symbolhaltig.
Ja, vor allem auch nicht gestorben, ermordet, ne?
Ja, gut.
Dann stirbst du doch durchaus, ja. So, und auch jetzt ist wieder so dieser Moment, wo man denkt, komm, Marty, nimm's doch einfach und hau ab.
Wobei das ein relativ gefährlicher Moment ist, wenn man ehrlich ist, wenn er es ihm so aus der Hosentasche zieht. Ich glaube nicht, dass er das, ich glaube schon, dass er es aufmerken würde.
Gute Antwort, ne? Ich weiß nicht, Herr Kohl, ich sage, dass sie irgendwie welche zu trinken.
Das ist irgendwie auch sein Standardspruch, ne?
Aber ist das nicht ihr Abschlussball? Ja. Ich meine, warum soll er noch nachsitzen? Naja.
Es gehört ja nicht zur Abschlussklasse.
Ich weiß es nicht genau. Ja,
das könnte natürlich sein.
Oder ist das...
Genau.
Obwohl, nee, halt, wir sind doch im Oktober.
Bei Kindern der Krieger dürfen sie alles machen, was sie wollen. Das ist dann nachher auch nochmal wichtig. als dann Lorraine.
Ah.
Halt, ja. Nee, Moment, das ist ja auch nicht der Prom. Das ist ja gar nicht der Prom. Das ist doch
unter dem Meer.
Ah, okay, ja, stimmt. Ja. Nochmal die Satz eben von Lorraine. Wenn ich mal Kinder kriege, dürfen sie alles machen, was sie wollen. Das macht dann auch 1985 dann Sinn, warum dann die beiden so liberal sind mit ihren Kindern. Das sah man in dem Alternativ, in dem am Ende des ersten Films ganz gut.
Ja. Die US-Flagge soll wohl übrigens tatsächlich korrekt sein und 48 Sterne.
Ach, haben wir wieder ein paar Nerds nachgezählt.
Das muss man auch Blu-ray gucken.
Scheinbar, ja.
Sehen, oder?
Also, ach, ja, ich glaube auch.
Dafür ist das dann wirklich notwendig.
So, jetzt vorsichtig die Flagge beiseite stellen.
Dann hängt ja auch noch so eine Glocke, die da...
Das andere ist übrigens... Ja. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, aber ich finde es auch irgendwie sehr bezeichnend, dass die Initialen von ihm
SS habe ich jetzt auch gedacht, ja.
Also SS.
Und habt ihr auch gesehen, dass er gerade seine Tasse im Jackett versteckt hat, als er von der Tür zurückgelaufen ist?
Ich dachte, das könnte jemand irgendwie vom Fenster aus sehen oder so. Schon sehr paranoid. Ah, das tut einem schon weh, ne? Das muss schön sehen.
Ja.
Ich finde es sehr interessant, dass er...
Finde das der Gag.
Dass ihm dieses Cover gar nicht so wirklich...
Gar nicht so Respekt wirklich vorkommt.
Überhaupt auffällt. Ja, dass er da nicht mal stutzt. Aber gut, ich meine, er hat ja auch den... Er sieht ja gleich, dass der Inhalt was anderes ist.
Aber das war natürlich mit dem Gag eigentlich ganz cool, ne? Dass Marty sozusagen erst hinterher ist.
Oh la la.
Oh la la.
Erstaunlich viel Text in dem Magazin, ne? Also...
Ja, gut. Ja.
Und wir haben halt auch gesehen, es sind ja einige Seiten rausgerissen worden.
Ja.
So. Auch schön, dass wir jetzt gerade im Hintergrund die berühmte Szene haben aus dem ersten Teil.
War denn Lorraine auch auf Biffs Rücken im ersten Teil? Ich glaube nämlich nicht. Doch. Ah ja, okay.
Ja, doch. Das ist ja der Moment, wo sie sich dann doch in ihn verliebt, weil sie ihm dann auch zu Hilfe kommt.
Ja, das war dann der Schlag. Ja.
Aber wie cool, dass Marty sich nochmal gefreut hat.
Gut, Biff hat sich ja auch über... über sein jüngeres Ich gefreut. Und über deinen Witz gelacht.
Ja, aber natürlich auch schön geschnitten alles, dass wir nicht sehen, dass es jemand anders ist. Ich mache jeden Tag eine Herzoperation.
Und deswegen kommt hier einfach eine rein. Mir ist gerade aufgefallen, dass Marty den Doc ja sitzt, zumindest in der deutschen Version. Ne? Jetzt können Sie jubeln. Das ist im Englischen natürlich einfacher. Mit you hat man ja nicht dieses Problem, dass man da sich entscheiden muss.
Aber da nennt er ihn ja auch Doc. Also mit, ne? Mit seinem Titel und nicht Emmett oder
kann
so.
Kann ja aber auch so eine Art Spitzname sein. Also, ja, naja.
Ja, klar. Ja, ja. Ist es ja auch.
Jetzt haben wir gerade gesehen, dass die Anzeige auf 1885 umgesprungen ist. Durch irgendwie so eine Fehlfunktion oder so.
Ja.
Da ist seine Hand gerade am Verschwinden. Das war ja die Szene, wo er dann fast nicht mehr existiert hätte.
Nee, ich glaube, das war die Szene, wo die Hand, also das war der Moment, wo die Hand jetzt wieder sich materialisiert hat.
Ja, die tanzen ja auch zusammen, genau.
Deswegen, oder? Ja. Vor allen Dingen haben sie sich schon geküsst.
Das ist natürlich jetzt ärgerlich.
Auch schön. Ja.
So. Schön, dass wir die beiden immer wieder im Hintergrund tanzen sehen, ne?
Ja, aber halt George McFly, sein Vater, nur von hinten, ne? Weil es ja ein anderer Schauspieler, weil es umgesetzt, weil er umgesetzt wurde.
Wo es eigentlich auch ein sehr seltsames Gefühl sein, sich selbst zu sehen.
Ja, ich finde es gar nicht so schlecht, ne? Das sieht man gerade so. Der Gesichtsausdruck, ja.
Ja, ja.
Stimmt, stimmt, ja.
Man hätte jetzt noch überlegen können, ob man da jetzt auch noch mal so einen Effekt reinhaut, dass er irgendwie, was weiß ich, verschwindet oder sonst irgendwas, um noch mal vielleicht ein bisschen mehr Dramatik reinzupacken, weil ich finde, dadurch, dass das überhaupt nicht passiert, haben wir eigentlich keine Zweifel daran, dass er, dass ihm das gelingen wird. Also da fehlt so ein bisschen so ein dramatischer Moment, der uns daran zweifeln lässt, ob er es wirklich schaffen kann, dafür zu sorgen, dass sein anderes Ich rechtzeitig zurück in der Zukunft landet.
Ja, und irgendwie, es dauert auch übrigens ein bisschen, ne, alles so. Also ich weiß nicht, ob man das hätte in der Länge machen müssen.
Ja,
dass man irgendwie noch mal so einen Moment, was weiß ich, ihm wird schwindelig, irgendwas verschwimmt vor seinen Augen, irgendwie seine Hand wird noch mal kurz durchsichtig, dadurch greift er irgendwie daneben. Mhm. Irgendwie, es hätte ja ein so ein Ding gereicht, weißt du, aber ne, dadurch, dass das gar nicht vorkommt, aber eben vorher schon etabliert war sowas.
Ich finde, ich finde
aber, was ich meine,
trotzdem langweilig, weil man irgendwie dieses Déjà-vu hat aus dem ersten Teil. Es wird die gleiche Szene noch mal aus anderen Perspektiven gezeigt, was ja auch richtig cool ist, finde ich. Aber ja, aber du hast recht.
Natürlich ist sie nicht langweilig, aber nicht so.
Ja, es hätte schon eben einen Effekt noch geben können, das stimmt. Ja, und der fällt ja auch nicht, es klappt ja irgendwie alles am Schnürchen sozusagen, ne?
Ja.
Warum nennt sie ihn Marty? Das ist ein Fehler.
Auch.
Es hätte ja Calvin sein müssen.
Ja,
wobei ich glaube, sie hat. Auch schön, ich glaube, er hat es aber auch öfters mal gesagt. Aber du hast recht, es wäre besser, wenn sie Calvin gesagt hätte.
Aber war auch schön, dass es gerade eben auch so geschnitten war, dass man George nicht gesehen hat.
Ja, das ist unscharf mit
Ja, doch, da hat man es dann schon gesehen, kurz, ne?
Aber auch schön, dass er da nochmal, dass da jetzt diese Rede kommt mit dem, wo er den Teppich angezündet hat als Kind, und dass er eben nicht gerade in die Szenerie reinläuft, wo er sich selber sehen könnte. Oder Biff 2 von Marty sehen könnte.
Da hätte er jetzt schon, es war sehr brenzlig gerade, hätte er schon zwei Martys sehen können. Ja, jetzt hat er natürlich schon wieder diesen, einmal noch.
Er berappelt sich aber einigermaßen, also zumindest kann er dann schnell wieder laufen.
Ja gut, er läuft ja quasi um sein Leben. Ne? Aber ja, sicherlich ist das ein Problem.
Zum Glück ist es dunkel, ne? Da kann man ruhig mal
gegenfliegen.
Das war auch wieder nochmal so ein Gag.
Der zerfetzt uns auf den DeLorean.
Ja, genau.
Was aber irgendwie auch stimmt, weil ich meine, so alte Autos sind ja unglaublich massiv, ne? Also.
Mhm. Ja, wollte ich jetzt auch sagen. Ich glaube nicht, dass das ein spezieller DeLorean-Gag ist.
Ja, mir ist gar nicht aufgefallen, dass er das ja auch in Zukunft mitgenommen hat, dieses Hoverboard. Ich hoffe, dass das dann auch nicht in der Gegenwart in 50 vergisst oder so und dann wieder irgendwas auslöst.
Ja.
Schlimmer als der Sportler immer nach kann es nicht sein, würde ich sagen.
In jedem Fall, man hätte dann wieder eine Erklärung für so neue UFO-Theorien und so.
Ja. Ich muss sagen, es ist schon toll gefilmt immer noch, oder? Also, ja.
Ja, es sieht ja auch, ja, also das sind die Tricks, also ich meine, Zemeckis ist ja auch gut darin, das muss man ja mal sagen. Und wir haben ja vorhin auch den Roger Rabbit-Film erwähnt, der sieht ja auch brillant aus, technisch.
Ich glaube, erst jetzt merkt er, dass also, das Buch wirklich alles richtig hat, ne? Dass da alle Ergebnisse drinstehen. Mhm.
Ja. Ja, jetzt wird ihm, glaube ich, so richtig bewusst, was das eigentlich ist für eine Macht, die er da hat.
Ich finde toll, wie er erst wieder zurück auf die Straße blickt und das dann merkt, dass Martin ist.
Aber kann das sein, dass...
Ja gut, er muss ja ab und an mal als Fahrer auf die Straße.
Ja, das sollte er schon, ja. Aber kann das sein, dass, sag ich mal, die zweite Hälfte des Films eigentlich nur darin besteht, diesem Buch hinterher zu jagen?
Ja. Das dachte ich eben auch, als wir zurück in 1950 fliegen. Das war ja erst die Hälfte des Films, ne? Und der Zukunftsteil, Alternative 85, war dann... Ja, das war nur ein Viertel jeweils.
Ja, Tja. Ja, im Prinzip, ich sag mal so, das Buch, der Eimer nach, ist ein Stück weit der MacGuffin dieses zweiten Teils, ne? Wenn man ehrlich ist.
Trotzdem bleibt aber irgendwie diese andere Hälfte gar nicht so in Erinnerung, die zweite Hälfte, finde ich. Also die vergesse ich auch immer, dass sie dann nochmal zurück...
Ja. Das, was ich habe ich ja am Anfang auch gesagt, ne? Dass man hat den Film irgendwie als, das ist der Teil, wo sie halt in die
Zukunft reisen. Ja, und das Alternative 85, das habe ich auch mal in Erinnerung, weil das dann doch so furchtbar alles ist und, ne? Und so verkommen und kitschig und...
Vielleicht hängt das aber dann damit zusammen, dass eigentlich ja dann 55 nur diese Buchjagd ist, ne?
Ja.
Und vielleicht auch, weil 55 halt was ist, was wir schon gesehen haben.
Ach so, ja.
Also das bringt uns ja, das zeigt uns ja nichts Neues. Ja. Ja, das ist natürlich auch ein schöner Moment gewesen.
Er hat das Buch ja zumindest.
Ich finde, die haben es insofern auch geschickt gedreht, dass sie versucht haben, diese, ich sag mal, Effekteinstellungen möglichst gering zu halten. Ne? Also wenn man zum Beispiel hier sowas, wo das Hoverboard wirklich schwebt,
da sieht man
dann diesen Alterungsprozess doch am deutlichsten. Aber die haben so gedreht, dass halt davon möglichst wenig Einstellungen sind. Und das ist auch ziemlich gut.
Ja. Ja, das ist ja auch das, was ich meinte.
Das sah gerade eben nicht ganz so gut aus, aber naja, wo er halt dann.
Ja,
das ist aber halt wirklich.
Das ist immer nur ganz kurz, ne? Punktuell.
Genau, wenn du überlegst, wie viele dieser Szenen wirklich gut aussehen noch und auch nicht mal nach einer Trickszene aussehen. die, wenn sie 20 Jahre später gedreht werden, mit Nullerjahres CGI heute ganz grauenhaft aussehen würden.
Ja, ja.
Das muss man auch nochmal bedenken. Das
hatten wir, glaube ich, bei Matrix auch mal drüber gesprochen, ne?
Ja. Die Lyon-Siedlung wieder.
Das mit dem Landeanflug verstehe ich auch nicht so ganz.
Ja, das macht irgendwie keinen Sinn, weil er sich ja vorhin, also 15 ohne Probleme einfach dann vertikal, ne?
Genau, ja.
Der fliegt ja anscheinend auch nicht so hoch, aber naja, gut, ist halt aus Gründen der, des Plots halt wichtig.
Ja, genau, ja.
Der hatte aber noch ein paar Knicke, der er vorhin irgendwie gar nicht hatte, ne? In dem alternativen 85.
Ja, gut.
Das verbrennt er jetzt gerade, genau.
Wobei man natürlich auch sagen muss, im alternativen 85 gab es ja diese Verfolgungsjagd gerade eben nicht. Und das ist natürlich auch schön, wie sich jetzt hier gerade die Streichholzschachtel genau, verändert.
Pleasure Paradise zu Auto-Detailing oder Automodelle.
Gut, dass er die Zeitung dabei hat.
Und auch so Teile.
Ja, George McFly wird nicht ermordet, sondern hat sogar genau geehrt. Preis
gewonnen, einen Award bekommen. Also sein Vater ist wieder wer.
Ja, vor allen Dingen ist sein Vater ja, nicht
das
tot.
Auch stimmt. Ja.
So, und Brown.
Nicht committed, sondern commended. Also er kriegt dann auch einen Preis. Ja.
Bekommen. Ja.
Gut, und dann schlägt der Blitz ein.
Ja. Genau. Wir wissen ja, wo er hinfliegt, wegen dem 1885 auf diesem Display.
Hm. Ja. Na gut. Ja, ja, wir wissen es, aber die achten ja gerade in dem Moment nicht drauf.
Genau, und der zweite Blitz ist dann der,
noch, wie er es beschrieben hat.
Genau. Ja, es gab ein anderes Drehbuch, wo dieser Farmer, die Farmerfamilie, die den DeLorean ja in ihrer Scheune finden, den dann wieder, genau, die Peabodys, dass sie den einfach dann im Himmel sehen und dass der Farmer ihn mit der Schrotflinte abschießt. Und es deswegen irgendwie dann zu Defekten kommt. Das wäre ja auch witzig gewesen.
Oh, da muss ich allerdings gestehen, da gefällt mir das.
Ja, ich würde auch sagen, ich bin bei dieser Überladung, weil wir das ja auch im ersten Teil hatten. Wir haben ja da auch den DeLorean einmal mit dem Blitz angetrieben. Mhm. Und hier dampft das Ende noch.
Ja. Also ich finde, da fühlt man sich so richtig verloren jetzt in der Szene, ne?
Ja. Ja, man weiß ja nicht, was mit dem Doc passiert ist.
Er muss ja jetzt 55 dann einfach leben. Er kann nicht einfach wieder in die Zukunft.
Ja, vor allem, er kann ja eigentlich auch nicht da leben, ne? Weil, nee, ich meine, ihn gibt's ja da zweimal.
Ja.
Nee.
Achso, Marty meinst du jetzt?
Nee, wobei, der andere Marty.
Moment, von wem?
Stimmt, nee, genau.
Der andere Marty dürfte ja jetzt schon wieder zurück in der.
Aber der niemals.
Aber seine begegnet. Familie und so, ja. Ne? Also sein, ne? Das ist halt, ja.
Sehr mysteriös. Sieht aus wie ein Agent, in gewisser Weise.
Mhm. Ja, gehe ich mal auch von aus, dass das so angedacht war.
Misstrauisch natürlich. Ich weiß nicht ganz sicher, warum ihn jetzt.
Ich hätte Fragen, wer fragt das?
Wer fragt, genau.
Ja. Übrigens, das ist auch eine Anekdote. Ja. Das ist eine Anekdote von Michael J. Fox, die ja mal erzählt hat, wie bekannt die Figur ist. Da ist er wohl durch Bhutan oder so gereist. Und dann kam da so eine Gruppe tibetanischer Mönche an. Und haben ihn dann gesehen und da haben auch dann mehrere, Marty McFly. Das ist
schon witzig.
Also selbst die haben ihn in der Rolle gekannt.
Ja. So, und jetzt kommt die Szene, wo er halt diesen Brief aufmacht, den ja 70 Jahre in Verwahrung haben. Und ich finde, die dauert eigentlich relativ lange, weil ja auch der Postbote oder Western Union soll das ja sein, dann noch zu ihm hingeht, das auch lesen möchte und ne, die haben Wetten abgeschlossen.
Ja gut, ist ja irgendwie verständlich, wenn da so ein 100 Jahre altes Telegramm rumliegt.
Ja, aber was ich nicht verstehe ist, warum lässt er das, ein 100 Jahre altes Telegramm, jetzt so im Regen auffallen?
Aber das ist eine Anspielung auf Casablanca. Habt ihr das dann auch gedacht, weil er doch dann, gibt's auch diesen Brief, der da hinterlassen wird und es dann regnet dann so und es verwischt dann so langsam. Das ist eine ganz berühmte Einstellung. Dachte ich jetzt, so, dass es vielleicht eine Einstellung sein könnte. Aber ja, es macht keinen Sinn.
Ja.
Ja. Wäre einfach lieber ins Auto gegangen, wenn das so ein wichtiger Brief ist.
Aber, ja.
Ja gut, ist halt die Frage, ob er das in dem Moment alles so wirklich verarbeitet, ne?
Ja.
Und warum erzählt das jetzt Postboten? Ja. Das ist ja auch wieder ein Paradoxon, oder könnte ja irgendwas auslösen.
Stimmt, genau, ja, ja.
Naja, gut.
Aber ich finde immer das ganz schön. Das ist
halt ein emotionaler Ausbruch.
Genau, ich finde halt immer ganz schön, dass solche Filme dann Erklärungen liefern für so Ungereimtheiten, ne? Sowas wie UFOs oder wenn Leute irgendwie von Aliens oder was berichten, ne? Und hier sehen wir ja, die Leute haben alles Mögliche schon erlebt.
Die Leute. Also, ja, vor allen Dingen, wenn wir, sagen wir es mal so, wenn sie Erklärungen liefern, die in sich geschlossen sind, sagen wir es mal so, weil, das hatten wir auch im ersten Teil gesagt, ne, wie der Fluxkompensator funktioniert, erklären sie ja bewusst nicht, weil sie nur Quatsch erzählen könnten. Ja, da haben wir jetzt wieder auch die Szene vom ersten Teil. Mhm.
Genau, wie er da rumtanzt.
Da kommt Marty angerannt.
Sieht ihr erst gar nicht?
Oh, schön, wie er sich zu Tode erschreckt.
Ja. Ich bin zurück aus der Zukunft.
Ja, aber das denke ich mir halt auch. Also.
Wobei ich das jetzt persönlich nicht unbedingt das Allerbeste in Ohnmacht fand.
Ja, aber er hätte es auch ein bisschen sanfter angehen lassen können, oder? Also.
Ja.
To be concluded. Ja. Ja. Da gab es auch damals wohl durchaus Leute, die sich da ein bisschen beschwert haben. Weil der Film überhaupt nicht so vermarktet wurde, dass das ein quasi ganz bewusst jetzt noch zwei Teile kommen. Und da waren wohl auch Leute enttäuscht.
War das im Kino auch so,
dass der Film
dann quasi von dem dritten Teil.
Ja. Das war ja Back-to-Back. Das haben sie schon angeteased dadurch. Das konnten sie, das war ja alles schon gedreht dann.
Ja, das kann ich auch verstehen, dass sie das ein bisschen blöd finden. Also, ja.
Also man hätte es halt im Marketing sagen müssen.
Ja.
Also das alles war ja schon da. Das war ja dann das, was das Back-to-Back-Drehen ja auch so praktisch gemacht hat. Wobei ich finde, das ist schon, ja gut, das soll halt schon ein Mini-Teaser sein, ne? Und damals im Kino, in der Kinoaufführung stand dann auch noch in Cinemas, im, keine Ahnung, im Sommer 1990 oder so, da weiß ich noch, da hat das ganze Kino herzhaft gelacht bei der Wiederaufführung.
Achso.
Ja, ich meine, in den USA kam das zu dem 4. Juli-Wochenende raus, das ist ja der Unabhängigkeitstag.
Das ja,
also, kann sein. Gut getimt. Ja, und es war auch so, dass nämlich dieser Sid Sheinberg, also der damalige Chef von Universal, dann hat sich Robert Zemeckis das geschafft, den um 4 Jahre lang zu verspäten, damit er auch mit dabei sein kann. Christopher Lloyd eben auch, hatte ich ja eben erklärt. Dann hatten die allerdings das Drehbuch geschrieben und angefangen, das zu planen. Und es wäre ursprünglich ja gedacht gewesen, dass es einfach ein ganz langer Film werden sollte. Der wäre aber der teuerste Film der Filmgeschichte gewesen. Das war damals 60 Millionen Dollar. Und deswegen hat man den dann in zwei Teile geteilt, weil einmal wäre der viel zu lang gewesen und zum zweiten, weil die auch Kosten sparen wollten und sich dachten, okay, dann machen wir halt einen mega teuren Film, der aber dann trotzdem zwei Filme ist. Also zwei in einem.
Okay.
Und insgesamt hat er dann
doppelt.
Und deswegen hat er dann quasi 70 Millionen gekostet für zwei Filme und waren eigentlich beide riesige kommerzielle Erfolge auch gewesen dann.
Ja.
Ja, ich glaube, der, ich glaube, der erste Teil allein hat doch
300 Millionen oder mehr, glaube ich, reingespielt.
Der zweite Teil, Entschuldigung, meine ich jetzt, der hat 118 Millionen in den USA eingespielt.
Und der erste 200 Millionen, also doch auch noch richtig nah dran.
Ja, nicht schlecht.
Ja, aber allein schon der hat ja dann quasi, wenn beide 70 gekostet haben, dann hat der ja schon beide quasi
rechnet. Das hat sich also auf jeden Fall für Universal finanziell gelohnt. Ich muss auch sagen, IMDb ist über diesen zweiten Teil nicht ganz so begeistert. Der ist nämlich nur auf Platz 1121 und hat ein Rating von 7,8. Der erste war ja auch immer noch auf Platz 30 und hat ein Rating von 8,5.
Boah, das ist schon ein ganz schöner Unterschied. Vielleicht irgendwelche Abschlussworte für heute noch von jemandem von euch erstmal.
Ich habe eigentlich recht viele.
Ja, dann hau
raus. Genau, erzähl gerne.
Also, ich muss ehrlich sagen, es ist sehr ungewöhnlich, weil ich habe gerade die IMDb-Position und Ratings angesprochen. Ich muss aber sagen, ich mag diesen Film, oder zumindest den ersten Teil, die erste Hälfte des zweiten Teils, lieber als den ersten Teil, weil ich einfach das interessant finde, wie die Handlung plötzlich viel verstrickter, interessanter, dichter wird. Und ich hätte eigentlich lieber gehabt, dass sie die erste Hälfte des Jahres einfach länger drehen. Also dieses 2015, das alternative 85, das war mega interessant. Und ich finde, das macht irgendwie auch Sinn als Fortsetzung. Weniger als diese Almanach-Szene, wo dann quasi, wo man das quasi nur noch dann dahinterher hetzt. Und das andere, was ich mega interessant fand, ist halt diese Idee, sich einfach selbst aus der dritten Person nochmal zu sehen, wie das ja Marty tut, dann 1955, oder auch Biff halt als jungen Biff. Es ist schon eine interessante Vorstellung, muss ich sagen, wenn man darüber nachdenkt. Also hat der Film irgendwo auch was Philosophisches. Also gerade bei diesem alternativen 85 kann man sich ja auch dann fragen, was ist eigentlich jetzt die Realität? Weil für alle anderen, wie ja das Doc ja auch erklärt, ist das jetzt die Realität. Hat sich halt verändert. Die wurde durch diese Zeitreisen oder die Aktion, die man da getan hat, verändert. Und das ist dann quasi neue Realität. Und dann kann man sich auch fragen, ist das denn eigentlich moralisch vertretbar, dann das dann irgendwie wieder so rumzubiegen, wie es eigentlich sein soll? Denn was ist denn eigentlich die richtige Realität in dem Sinne? Ist dann schon interessant, also. Obwohl der Film ja eigentlich schon eine Komödie ist, aber da gibt es schon so ein paar philosophische.
Aber das macht es ja auch Spaß, dann über solche Filme, solche Filme zu schauen und zu sprechen, weil man will ja auch erstmal will man diese Ungereimtheiten auch selber entdecken, ne, und sich dann darüber austauschen und überlegen, ja, wie würde man selber vielleicht handeln? Würde man nicht auch diesen Almanach zum Beispiel nehmen wollen und so, ne?
Ja, und gerade weil der Doc ja unglaublich viel darüber spricht, ja, man darf die Zukunft nicht verändern und das ist unglaublich gefährlich und Dings. Aber am Ende des ersten Teiles haben die Zukunft ja verbessert in dem Sinne, ne? Das ist ja trotzdem gemacht worden, also.
Ja.
Aber halt nicht, aber sie haben die Zukunft verändert, weil sie was in der Vergangenheit anders gemacht haben. Ja. Weil etwas in der Vergangenheit anders gemacht wurde, dessen Konsequenzen man sich nicht bewusst
war. Das war ein glücklicher Unfall.
Das ist ja jetzt was anderes. Hier wird etwas aus der Zukunft in die Vergangenheit gebracht, wodurch eine Person in der Vergangenheit einen Vorteil gegenüber allen anderen hat. Also das sehe ich schon noch auf einer moralisch anderen Ebene, wie das George seinem Bully einer aufs Maul
hat. Es wurde halt nicht bewusst so gemacht, sondern es war eher ein glücklicher Unfall. Ja. Und das Interessante, was mir auch gerade aufgefallen ist, ist, dass ja Marty 2015, es ist ja nicht, sein Leben ist ja nicht rosig perfekt, sondern ist dann ja irgendwie auch wieder ein Loser in gewisser Weise, weil er ja eben immer ausrastet,
wenn da gibt's auch Leute, die das so ein bisschen als Filmfehler sehen, dass der Doc am Anfang sagt so, nein, nein, euch geht's gut, das sind eure Kinder.
Ja, aber es gibt dann diese Pause. Er sagt dann immer, werden wir zu Idioten oder was? Und er macht diese Pause, Nee, euch geht's gut. Und das ist ja im Prinzip gerade deswegen, damit die nicht versuchen, sich selbst dann nochmal eben zu verbessern oder so. Weil er die Zeitmaschine ja eigentlich danach zerstören wollte. Das sollte ja eigentlich die letzte Aktion sein. Ja. Also schon faszinierend irgendwie. Also wie gesagt, ich finde die erste Hälfte des zweiten Teils besser als den ersten Teil. Das ist so meine persönliche Meinung.
Ja, die Frage ist halt, wie hätte man diese Story strecken können, ne? Weil es geht ja im Prinzip nur darum, dass er einmal die Stelle des Sohns einnimmt und Nein sagt. So, die Frage, ne, wie viel hätte man damit, also hätte man anders die Story füllen müssen.
Hätte man, ja.
Und es kommt ja halt immer noch das Problem hinzu, dass es eigentlich überhaupt nicht nötig ist, dass sie in die Zukunft fliegen müssen, um die Zukunft zu verändern.
Ja.
Was ja auch so ein Stück weit das, dass das Abschlussstatement und die Moral ist, die der Doc am Ende des Films, des dritten Teils ja dann auch sagt.
Ja, also es gab hier ein alternatives Szenario, was jetzt nicht verfilmt wurde, wo die in die 60er Jahre reisen. Und dann nochmal seine Eltern trifft, wo die eigentlich auf ihrer Hochzeitsreise reisen sollten, auf denen Marty dann gezeugt wird, beziehungsweise in der Eltern den Geschwistern gezeugt wird. Und dann ist es aber so, dass aus irgendwelchen Gründen dass Marty ins Gefängnis kommt und Lorraine, meine Mutter, zahlt dann seine Kaution und hat dann kein Geld mehr, auf diese Hochzeitsreise zu gehen. Und also im Prinzip ist es ein bisschen wie der erste Film, aber halt in den 60ern. Also das wäre vielleicht dann doch ein bisschen zu sehr Wiederholung gewesen. Also in dem Sinne haben die dann schon noch ein besseres Skript ausgewählt.
Ja, also ich finde ja, das Drehbuch ist ja schon relativ dicht, ja, muss man ja ehrlich sagen. Und da passiert ja unglaublich viel. Wir sind in vier verschiedenen Zeitebenen, ja, wenn ich jetzt nicht...
Ja.
Wir sind ja am Anfang, sind wir in der ersten Alternative 85, dann sind wir im Jahr 2015, dann sind wir in der dritten Alternative 85 und dann sind wir wieder im Jahr 55.
Ja, aber gerade...
Ja. Was ja streng genommen auch schon wieder ein alternatives 55 ist, weil ja Biff den Almanach da eine Zeit lang hat.
Ja aber gerade deswegen fände ich es besser, man hätte sich mehr Zeit genommen von der ersten Seite, aber ein bisschen mehr zu strecken, vielleicht noch ein bisschen mehr irgendwas Futuristisches zu zeigen. Also wir kamen ja eben beim Kommentieren noch gar nicht wirklich dazu, alles zu besprechen, weil es einfach so schnell ging. Das wäre einfach, das ein bisschen mehr auszugleichen, dass einfach der Verfolgungsteil kürzer ist und der erste Teil, die erste Hälfte ein bisschen länger.
Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Es ist halt immer... Es ist halt immer die Frage, wie man es dann ausfüllen kann und was man da hätte ausfüllen können und wie man es hätte machen können.
Ja.
Und wenn man bedenkt, dass sie ja eigentlich gar nicht in die Zukunft wollten,
ja,
vielleicht liegt es auch daran, dass der Teil dann relativ kurz und knapp gehalten wurde.
Ja, genau, Demekis und Gale wollten das ja nicht, weil eben die meinten, dass es in Science-Fiction-Filmen dann so lächerlich aussieht. Und deswegen war es auch so kurz, damit das eben nur so ein kurzer Ausblick ist auf das, was das in Zukunft sein könnte. Und das ein bisschen geheimnisvoll bleibt.
Ja, ich würde mich da, was Adrian, was du gerade gesagt hast, würde ich mich auch irgendwie anschließen. Also was mir zum Beispiel jetzt generell bei diesem Film nicht so schön aufgefallen ist wie im ersten Teil, dieses feine Aneinandergereihte der einzelnen Elemente, also wie das Drehbuch, wie dicht das war. Ich meine, hier ist natürlich auch unglaublich viel passiert. Aber gerade der zweite Teil des zweiten Films, eben diese Jagd nach dem Almanach, die fand ich fast schon oder finde ich fast schon ein bisschen langweilig. Das mit der Zukunft finde ich auch irgendwie interessanter, wenn man mal sozusagen vernachlässigt, dass sie ja eigentlich gar nicht hätten in die Zukunft reisen müssen, ne? Aber irgendwie müssen sie ja reisen, weil es ist ja auch ein Film über Zeitreisen. Also ich würde so für mein persönliches Fazit sagen, dass schon der erste Film, also so wie das auch IMDb widerspiegelt, ja doch auch für mich persönlich ja mehr Eindruck macht.
Ja, kann man schon so sagen, auch klar. Der erste ist halt runder, weil er so aus einem Guss ist. Mhm. Und das andere ist ja auch wieder eine Auftragsarbeit, der zweite Teil und so weiter und so fort. Ich muss aber schon sagen, dass ich gerade auch, also ich versuche jetzt mal eine Lanze auch für den zweiten Teil zu brechen. Mhm. Also die zweite Hälfte, meine ich.
Mhm.
Denn ich finde, der ist schon sehr, sehr gut. Hat man diese ganze komplette neue Geschichte, hat man, finde ich, schon unglaublich gut in den bestehenden Film integriert. Ja, also man hätte ja auch sagen können, wir lassen das Ganze weg und sind an irgendwelchen anderen Tagen oder an irgendwelchen anderen Stellen im Jahr 55 und kommen gar nicht dazu, dieses Gegenüberstellungen zu haben. Aber sie haben sich ja ganz bewusst für das Schwierigere, weil Spektakulärere entschieden, eben das Ganze dann auch noch fast komplett auf diesem Ball zu haben und eben diese ganzen Umschnitte auf den zweiten Marty, diese ganzen Szenen aus dem alten Teil, das George Double dann dazu zu packen. Wir haben diese ganzen Szenen im Hintergrund, ne, wenn Marty in Stricklands Büro ist, wenn da, wo dann die Szene kommt, wo Biff niedergeschlagen wird. Wir haben die Schläger, die da an der Bühne warten, wo Marty dann rübergeht. Wir haben, dass Marty in dem Moment einmal noch zurückgeht und mit Lorraine und Josh spricht, bevor er aus der Tür rausgeht, um im richtigen Moment quasi für unsere jetzige Handlung aus der Tür rauszugehen und Marty dadurch also quasi sich selbst, seinem Zukunfts-Ich, die Tür in das Gesicht zu hauen und all solche Sachen. Also das finde ich ist schon sehr gut gemacht. Und man hat auch wirklich das Gefühl, dass es so funktionieren könnte und dass genau das alles im Hintergrund, wenn man sich den ersten Teil dann wieder ansieht, passiert und dass man quasi schon eigentlich versuchen würde, das zu suchen im Hintergrund, ob man da irgendwas erkennt, was natürlich nur bei dieser einen Szene dann mit der Laterne und dem Doc funktionieren würde, weil sie es halt da bewusst auch so angelegt haben.
Ja, das dachte ich mir nämlich auch, weil im Prinzip, man weiß ja, dass Biff mit 18 dieses Buch bekommt und er darf aber erst mit 21 Sportwetten machen. Das wird ja in diesem Biff-Museum erklärt. Man hätte ihm ja einfach dann irgendwann zwischen dem 18. und 21. Geburtstag das Buch klauen können, wenn es irgendwo zu Hause rumliegt oder so. Ne?
Das wäre ja, ist halt ja die Frage, aber man hat ja da nicht zwingend die Sicherheit, weil er hätte ja in der Zeit schon das Ding abschreiben können oder kopieren können.
Ah ja, okay, aber gut.
Oder jemand anders hätte es sehen können.
Ja.
Ist ja auch denkbar.
Ja, Markus, Adrian.
Also ich sag mal, wenn ich sowas hätte, würde ich auch eine Sicherheitskopie vielleicht machen.
Das stimmt. Ich wollte noch mal fragen, also wenn euch nichts mehr auf dem Herzen liegt oder sozusagen die Schlussworte schon gefallen sind, habt ihr noch irgendwas, was sozusagen auch im Hinblick auf unsere nächste kommende Folge vielleicht schon mal vorweg gesagt werden soll?
Tja, wir sind uns doch alle einig, dass das, was jetzt kommt, der uninteressanteste Teil ist, oder?
Ja, wie können wir jetzt unsere Zuhörer motivieren, die nächste Folge abzuhören?
Genau, richtig.
Ich würde sagen...
Ach, kein Problem. Es ist ja immer noch Zurück in die Zukunft. Ne?
Genau. Eben, genau.
Wir können richtig. Ja besprechen, und warum er schlechter als die ersten zwei Teile ist.
So, darum so könnten wir es machen.
Genau, it's not a film school, wir diskutieren Filme trotzdem, nicht unbedingt akademisch, einfach nur aus Spaß, mit viel Witz.
Und
ja.
Genau. Also ja, danke euch beiden. Das war Zurück in die Zukunft 2 von Robert Zemeckis aus dem Jahr 1989 hier bei I Went to Films, dem Audiokommentar zum Film. Wir haben mit euch heute die DVD geschaut. Vielen Dank für euer Interesse. Und wenn ihr I Went to Films und andere Produktionen von Martin Bornemeyer unterstützen wollt, schaut auf martinbornemeyer.de vorbei, in die Podcast-Beschreibung oder auf iwenttofilms.de. Wir freuen uns über euren Beitrag. Dann macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
I Went to Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.